Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. And now, ladies and gentlemen, please make some noise for the hockey buddies and welcome wearing number 47 from Berlin, Tom Kanzak. Servus, Tom.
Guten Tag. Das Eis ist in perfekter Begebenheit hier.
And making his first appearance on the podcast, wearing number 74, the Sockswang, Sven Metzger. Servus, Sven.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wie ist das Eis bei dir?
Glatt, sehr glatt und rutschig. Ich habe die Schlittschuhe angezogen und werde versuchen, nicht hinzufallen, was bei meinen schlittschuhläuferischen Fähigkeiten schon das höchste der Gefühle ist.
Dein erster Auftritt bei den Hockey Buddies. Herzlich willkommen.
Mhm. Vielen Dank. Ich habe vorhin getwittert, wer der Lieblingspodcast ruft, da hat man nervös zu sein vorher. Insofern, danke für die Einladung.
Du bist nervös? Musst du nicht sein.
Gibt sich wieder.
Wir sprechen ja ganz ungezwungen immer über Eishockey, egal was uns einfällt, und wir lassen einfach die Aufnahme mitlaufen, und wenn es uns gefällt danach, dann lassen wir auch andere zuhören. Das ist das Konzept der Hockey Buddies. Wir haben dich eingeladen, weil du in Stockholm warst am Wochenende.
Ja, ich war dort zum Spiel gegen Italien. Freitag. oh Gott, nein.
Nee, und raus.
Ich war bei den beiden, bei der NHL Global Series am Wochenende, bei den beiden Spielen von Colorado gegen Ottawa, beziehungsweise Ottawa gegen Colorado. Und habe dort ein bisschen Hockey geschaut und mir das Ganze noch drumherum anschauen dürfen. Da die NHL in ihren Akkreditierungen sehr unproblematisch ist, muss man sagen, und da sehr schnell und sehr freundlich mir dann auch noch Zugang zum Pressezentrum mit allen Zugängen zu Commissioner, Spielern und Pressetribüne gewährte. Und das war schon sehr interessant, gerade auch das Drumherum mal zu sehen.
Eigene Frechheit, Tom, oder? Wären wir auch gerne dabei gewesen.
Ja, wäre schon schön gewesen. Dann hätte man hier nicht irgendwie noch das Problem gehabt, dass man irgendwie Deutschland Cup gucken muss oder arbeiten muss oder, naja. Ach nee, Landesliga-Eishockey habe ich ein bisschen gesehen, aber das wollte ich später noch erzählen. Naja. Ja, bin ich ein bisschen neidisch auf Sven.
Ich schon auch.
Aber ich habe ja so eine kleine Genugtuung gehabt, weil im zweiten Spiel ja im ersten Drittel kam ja, hey, wir wollen die Eisbären sehen. Und da habe ich mir gedacht, hey,
das war großartig.
Wird der Sven an mich gedacht haben.
Aber sowas von, das musste auch gleich an die Welt raus, dass ich meinte, in dem Moment, jetzt ist mir schlecht als jeden. Hey, wir wollen die Eisbären sehen, lief, und es lief noch irgendwas, wo wir uns an den Kopf gefasst haben. Was man ja wissen muss, ist, die Globen Arena, in der das Ganze stattfand, gehört ja auch der Anschütz Entertainment Group. Insofern nehme ich an, dass da die Wege relativ kurz waren, die das Einlegen der Lieder der Eisbären anging. Und gesponsert wurde das Ganze von SAP und Bauhaus, was natürlich dann wieder den Bezug zu Mannheim herstellt. Also insofern war die DL eigentlich komplett vertreten.
Eine ganz runde Sache in dem Sinn. Wie waren deine Erfahrungen? Wie war es denn in der Stadt, oder hast du von der Stadt überhaupt was gesehen? Dann im Stadion, Qualität des Eishockeys drumherum?
Ich hab den Touri gegeben jenseits der Spiele. Also ich war zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben in Skandinavien, jetzt mal abgesehen von Legoland in Dänemark, war also das erste Mal in Schweden und Stockholm und bin immer noch ganz, ganz gefangen von der Stadt und den Eindrücken dort. Und auch vom Spiel an sich, also gerade wenn du noch nie NHL-Hockey live gesehen hast, das war meine Premiere, und das Besondere war ja auch, dass es Regular-Season-Spiele waren, die dieses Mal außerhalb der USA stattfanden und keine Freundschaftsspiele, dann hast du schon das Gefühl, das ist eine ganz andere Sportart wie das, was du sonst so siehst, wenn du DL oder CHL siehst. Der große Unterschied ist wirklich Geschwindigkeit, und zwar jetzt nicht nur, was das Skaten angeht, sondern was die Puckbewegung angeht, was Transition Game angeht, was die Passgenauigkeit und Schärfe angeht. Einfach diese Handlungsschnelligkeit, die die Spieler haben. Du hast viel weniger Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Und sie treffen so oft die richtige und gute Entscheidung. Das ist total irre. Also das kommt im Fernsehbild nicht annähernd so rüber, wie es dann nochmal live wirkt. Und das war so das, was mich am Anfang wirklich mit offenem Mund da sitzen las und dachte, wow, das ist es also, so kann das auch aussehen. Das war so mein Gedankengang dabei. Und dann rufst du dir nochmal ins Gedächtnis, dass das jetzt kein Playoff-Spiel war und dass es jetzt nicht unbedingt die beiden attraktivsten Teams waren mit den Senators und der Avalanche. Und dann hast du so ein Gefühl dafür, wo das hin sich entwickeln kann noch. Und das war so das, was mich wirklich, ja, vom Eis, also die Spiele an sich waren jetzt nicht so furchtbar aufregend, zumindest das erste. War hat ein gutes erstes Drittel gehabt und dann hast du das Gefühl gehabt, dass beiden wieder einfällt, dass sie eigentlich Jetlag haben und deshalb ziemlich müde sind und so sah es dann auch teilweise auf dem Eis aus. Im zweiten Spiel war das erste Drittel nicht ganz so toll, aber dafür haben die letzten 40 Minuten dann wirklich reichlich entschädigt. Da war dann wieder das Tempo und der Zug drin, was man am Freitag gesehen hatte, die ersten 20 Minuten. Was es drumherum angeht, war es so, dass in der Halle die Abläufe beide Tage mehr oder minder komplett gleich waren. Es lief fast immer die gleiche Musik. Okay, die Eisbären liefen freitags noch nicht, dankenswerterweise. Sonst wären wir ja vorgewarnt gewesen. Das hätte ja Vorteile, gell? Aber die Ansagen waren gleich, die Spiele waren gleich. Es gab immer wieder Versuche, das Publikum zu animieren. Was sehr unterschiedlich war, war die Atmosphäre an beiden Tagen. Also du hast es samstags ein Publikum, das deutlich bereiter war, sich auf das Spiel einzulassen. Und es gab auch so was wie Stimmung in der Halle. Und freitags war das ziemlich tot. Also freitags war so anfänglich ein bisschen klatschen und die NHL hat ja auch viel, viel getan ums Spiel herum. Es kam Peter Forsberg zum Puckdrop freitags. Freitags war das Heimspiel von Colorado. Und samstags war dann eben Daniel Alfredsson da zum Puckdrop. Du hast dann Niklas Lindström war noch im Publikum, Mats Sundin war da, also es wurde schon versucht, was zu machen in der Halle, aber außerhalb der Halle fand so gar nichts statt. Also du hast da in der Globen Arena draußen noch ein paar Fahnen hängen gehabt und es gab einen Merchandising-Stand, aber nun ist die Globen Arena nicht mitten sozusagen im Zentrum, sondern schon ein bisschen südlich davon. Und so in der Stadt, im Stadtbild selbst, es gab keine Fahnen, es gab keine Aktion in irgendeiner Form. Also du wusst, wenn du in der Fußgängerzone unterwegs warst, hättest du nicht gewusst, dass die NHL in der Stadt ist. Und das hat mich sehr, sehr erstaunt. Ja, also, dass da komisch, nicht mehr gemacht wurde. Bei der NFL kennen wir es ja, da wenn die in London sind, dann ist im Stadtbild die NFL sehr präsent. Dann gibt es da entsprechende Treffpunkte im Zentrum, wo dann auch Legenden teilweise zu treffen sind. Joe Montana war da, als die 49ers dort gespielt haben und solche Dinge, da gab es nichts davon. Es gab nur die Aktion in der Halle. Eigentlich ein leicht, ja, veränderter Vorablauf. Nationalhymne gab es beide Male. Beim ersten Mal mit Nipplegate. Die Dame hat ein sehr durchsichtiges Oberteil an. Mir wurde auch vom Kollegen berichtet, ich war da die zwei Tage unterwegs, dann in der Halle immer mit dem Ben Schwickerer, der so als zweiter Deutscher da war. Also es waren insgesamt nur zwei Deutsche vor Ort, zwei deutsche Journalisten vor Ort, muss man sagen. Ja, die Kollegen auf der Tribüne, die amerikanischen, waren alle sehr pikiert, so, oh mein Gott, und es darf jetzt nicht wahr sein, und es war eigentlich relativ harmlos. Sie hatte einfach, ja, ich formuliere was positiv, sie hatte das Licht in der Halle falsch eingeschätzt. Schön war dann zu sehen, wie sie krampfhaft versuchten, sie auf dem Videowürfel auszublenden und sie immer nur ab dem Hals aufwärts zu zeigen. Sie haben das dann irgendwann in den Griff bekommen, indem sie weiter unten das Licht abgeblendet haben und man dann die Details nicht mehr erkennen konnte, die zu Beginn dann noch zu sehen waren.
Das war nicht das Interessanteste an deinem Trip, oder?
Nein, das war mit Sicherheit nicht das Interessanteste. Also es gab so viel. Ihr könnt mich gern so ein bisschen einordnen, weil ansonsten salbader ich einmal komplett durch.
Lava einfach.
Es ging damit los, Gary Batman hat freitagsabends zu Presse.
Ja. Entschuldigung.
Das haben wir alle vermisst bei der PK. Hatte freitags mit seinem Stellvertreter eine Pressekonferenz gegeben, wo es dann schon nochmal, wo natürlich die Fragen kamen in Richtung, ja, wird das jetzt eine dauerhafte Einrichtung, Besuch in Europa, wo dann das Signal lautete, ja, wir verhandeln mit der Spielergewerkschaft darüber. Und wenn die Spielergewerkschaft das okay gibt, wenn wir dazu eine Einigung kommen, dann soll das wieder öfter der Fall sein. Zitat, wir sind zuversichtlich, dass es schneller der Fall sein wird als das letzte Mal. Es waren ja 5 oder 6 Jahre also vom letzten Spiel bis jetzt zu diesem Wochenende. Das war so, glaube ich, die Message, wir wollen es dauerhaft etablieren und wir wollen es so etablieren. Das war auch noch eine Aussage, die getroffen wurde. Wir wollen es so etablieren, dass die Fans wissen, wann die DL bei ihnen, wann die DL, sage ich schon, um Gottes Willen, wann die NHL.
Darauf hat Schweden gewartet, auf ein DEL-Spiel in Stockholm.
Mannheim war, in Nordamerika Mannheim warten sie drauf.
Ja. Die Eisfans. Die singen auch schon immer, hey, wir wollen die Eisfans sehen in Los Angeles.
Und nach dem durchschlagenden Erfolg der Adler Mannheim jetzt die Eisbären. Ja, das war, also wann die NHL kommen soll, das heißt, dass eine Planbarkeit da ist für die Fans, wann es diese Spiele geben wird. Dass man sozusagen versucht, sowas wie ein Gameplan dann entsprechend auszurichten. Es gab auch die Frage, wie das denn aussehen wird, was Deutschland betrifft. An Bill Daly, den Stellvertreter von Batman, der dann nochmal so eine Einzelrunde länger zur Verfügung stand. Ja, wo er halt schon gesagt hat, das Ziel sind schon auch andere Länder als Schweden, aber momentan ging es erstmal um Schweden, weil die NHL es auch, man muss ja irgendwas erzählen, einfach erzählen, wir wollen Geld verdienen und uns auf einem großen Markt beliebter machen, ist ja irgendwie eine scheiß Story. Sondern es ging im Endeffekt darum, aus Sicht der NHL war die Kommunikationslinie, wir wollen dem Land Schweden was zurückgeben. Wir wollen Danke sagen für all die vielen gut ausgebildeten Spieler und Stars, die bei uns in der Liga sind. Und deshalb sind wir hier in Schweden.
Also sind sie nächstes Jahr in Deutschland.
Ich hatte schon gewitzelt mit Le Affront, dann, dass sie dann in Köln wahrscheinlich die Arizona Coyotes gegen die New York Islanders präsentieren, weil du unmöglich McDavid ein Heimspiel wegnehmen kannst.
Ach du liebe Zeit. Wenn es ein Heimspiel der Islanders wäre, würde man wenigstens von allen Plätzen gut sehen in der Lanxess Arena.
Das wäre doch ein Argument für viele herzufahren.
Absolut.
Also damit könnte man dann werben. Ja, das war so die Story, die versucht hat, die NHL einerseits zurückgeben an Schweden, dann die Linie, wir wollen das etablieren auf Dauer, weil was so ein Kritikpunkt von mir ist an dem Ganzen, das Wochenende war für NHL-Fans interessant, es waren viele deutsche Trikots zu sehen, ich habe ein Trikot von Heilbronn gesehen, ich habe ein Hager-Trikot gesehen, noch aus Ingolstadt. Also so, du hast ganz viele Deutsche gesehen, die dort wunderbare hässliche Trikots auftrugen, weil die deutschen Trikots fallen einfach auf, qua Optik und Bedruck, wenn nicht gerade Österreicher in der Nähe sind. Aber das war schon großes Thema, dass es jetzt dauerhaft passieren soll. Also es soll kein einmaliges Event bleiben, sondern sie sind optimistisch, was es angeht, es dauerhaft zu etablieren und öfters zu machen. Und dann wird mit Sicherheit auch Deutschland in Frage kommen. Dann reden wir mit Sicherheit Berlin, Köln und vielleicht auch ob der Verbindung von SAP über Mannheim. Ich glaube, das sind dann so die Stationen, um die es gehen würde. Sie haben jetzt nicht Ja gesagt, aber wer zwischen den Zeilen hören kann, das klingt sehr danach, als würde die NHL dauerhaft Interesse dran haben, das zu etablieren. Wo Batman sich nochmal sehr deutlich geäußert hat im schwedischen Fernsehen. Was man nachts so macht im Hotelzimmer, du guckst dann nochmal die NHL-Interviews nach vom Tag, die mit Fragen, die du selber zwar gestellt hast, wo du aber keine klare Antwort drauf bekommen hast. Er hat deutlich gesagt, Pyeongchang kommt für sie nicht in Frage, weil es nimmt den Spielplan zu sehr raus. Die Versicherungsthematik, die finanzielle Thematik, es wäre Originalzitat disruptive für ihre Season. Und Flugzeiten zu einer schwierigen Zeit, diese Unterbrechung, das sind so die Gründe. Bei den Spielern war das ganz spannend, weil das sind ja durch die Bank Profis, die sich nicht öffentlich in die Nesseln setzen oder äußern wollen. Erik Karlsson hat von sich aus, ohne gefragt worden zu sein, bei der Pressekonferenz nochmals betont, wie wichtig die Spiele für ihn auch deshalb waren, weil er so den Schweden was zurückgeben konnte, weil er ja nicht bei Olympia dabei sein könne. Mhm. Und da stutzt du schon mal kurz, wenn es von Spieler von sich aus auf den Tisch bringt und erwähnt. Also bei den Spielern ist das Thema Olympia immer noch sehr präsent. Also ja. Das ist vollkommen klar. Es ist sozusagen nur in der Öffentlichkeit ein Stück weit erledigt. Insgesamt, ja, da muss man einfach abwarten, wie die Entwicklung ist. Ich habe jetzt heute gehört in einem Podcast, dass es wohl nicht nur für Pyeongchang gilt, sondern auch für Peking. Dass also nicht damit zu rechnen sei, dass sich das für Peking ändern würde, diese Entscheidung.
Also wenn es um China geht, da glaube ich, muss man noch ein bisschen abwarten. Ja. Das glaube ich einfach noch nicht.
Ja, da war ja das IOC beziehungsweise die IIHF, die da sich so ein bisschen positioniert hat, gesagt hat, ja, wenn die NHL sagt, sie kommen jetzt nicht nach Pyeongchang, dann müssen wir über Peking dann auch nochmal sprechen. Im Grunde geht es ja bei dieser ganzen Diskussion um ganz viel Geld und die NHL will ja, dass das IOC beziehungsweise die IIHF da so ein bisschen, ja, so eine Ausgleichszahlungen bereitstellt und sowas alles und ich glaube, das wird auf jeden Fall dann nochmal 4 Jahre Diskussion geben und wird wahrscheinlich dann, so wie kurz vor Sochi, quasi eine relativ kurzfristige Entscheidung, dass die NHL dann sich bereit erklärt, dahin zu gehen. Also das halte ich auch noch nicht für sicher, dass sie dann in Peking spielen. Natürlich der chinesische Markt ist enorm wichtig, aber dass sie da jetzt sofort sagen, wir wollen dahin, dass das IOC beziehungsweise die IIHF da sofort wieder die Arme öffnet und sagt, kommt zu uns, halte ich noch für fragwürdig. Hängt wahrscheinlich dann auch davon ab, wie das Turnier in Pyeongchang jetzt läuft. Ich hatte auch gehört, dass die KHL jetzt da so ein bisschen Probleme macht wegen dieser ganzen Doping-Geschichte um die russischen Athleten. Wenn der russische Verband jetzt vielleicht nicht auch noch die besten KHL-Spieler nicht freigibt, dann könnte das ein sehr, sehr schlechtes Turnier werden, meine ich von der Qualität her. Aber gehen wir zurück nach Schweden.
Nein, das sind ja genau die Themen, die du hast, weil für mich war bisher immer klar, dass sie nach Peking gehen werden. Und wenn sie nach Peking gehen werden, wovon ich bisher immer ausging, dann sind ja die Argumente, die gegen Pyeongchang gelten, einfach nicht stichhaft, also nicht stichhaltig. Weil es ist Flugzeit, keine Ahnung, wie groß da noch der Unterschied ist. Es ist auch genau in der Saison drin, all das gilt ja dann nicht. Wobei sie noch am Auswerten sind, das fand ich ziemlich überraschend, dass sie gesagt haben, sie sind noch am Auswerten, inwieweit das ein Erfolg war, was in China passiert ist. Also diese 2 Spiele, die sie da in der Vorbereitung gemacht haben. Und sie sie momentan noch nicht abschließend bewerten wollen. Sie haben aber auch gesagt, wenn sie wieder nach China gehen, dann werden das keine Regular-Season-Spiele sein, sondern werden das wieder Vorbereitungsspiele sein. Das sei jetzt schon klar.
Ich finde, das ist halt so eine gewisse Sache, die sich so beißt, ne, von der NHL. Sie sprechen irgendwie davon, dass das Olympische Turnier ihnen als Liga nicht hilft, aber dann schicken sie in der Vorbereitung die Vancouver Canucks und die LA Kings dorthin, lassen die dort 2 Vorbereitungsspiele in China spielen, wo gut über die Canucks haben jetzt ja zu Saisonstart ein bisschen überraschen können, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie da in China waren, war das jetzt noch nicht absehbar, dass sie dann doch ein ganz gutes Team da aufs Eis bringen, was zumindest ein bisschen konkurrenzfähig ist, beziehungsweise konkurrenzfähiger als letzte Saison. Das ist so eine Entscheidung, die ich irgendwie ein bisschen schwierig finde. Jetzt die beiden Spiele in Schweden, war ich gerade sehr überrascht. Das war für mich bis jetzt einer der größten Punkte, die ich da rausgenommen habe, dass drumherum in der Stadt überhaupt nichts passiert ist. Das finde ich sehr überraschend, wenn man sich überlegt, dass es bei diesen Veranstaltungen ja vor allem darum geht, die Marke NHL außerhalb von Nordamerika zu stärken und auch irgendwie größer zu machen. Und es muss ja der NHL beziehungsweise den Planern dahinter ja auch klar gewesen sein, dass wenn sie nach Stockholm gehen, dass dort nicht einfach nur 20.000 Schweden in die Arena kommen. Ich weiß gerade nicht, wie viele Leute da reingehen. Dass da nicht nur Schweden in die Arena kommen, sondern dass da Leute aus ganz Europa irgendwie angereist kommen und dann halt drumherum in dieser ganzen Stadt nichts zu machen. Vielleicht noch Leute, die vielleicht auch so nur Semi-Eishockey interessiert sind, aber schon mal von der NHL gehört haben oder zumindest von Erik Karlsson, Henrik Lundqvist oder die ganzen großen schwedischen Spieler, die da aktuell unterwegs sind. Dann in der Stadt das einfach so nebenher laufen zu lassen und sich da gar nicht drum zu kümmern, das finde ich schon sehr, sehr kritisch. Also wenn du das sagst, wie das in der NFL gehandhabt wird, wo die ganze Stadt dann quasi das spürt, das finde ich dann schon erschreckend, wenn es dann im Endeffekt nur um die Spiele geht und um die tollen Fernsehbilder aus dieser geilen Arena. Also das ist Irgendwie, das beißt sich dann wieder.
Hast du, Sven, also den Eindruck gehabt, dass die NHL ein Gefühl dafür hat, wie auch in Europa oder speziell Schweden Sport geschaut wird, wahrgenommen wird, Eishockey geschaut wird, vielleicht auch gelebt wird?
Also jetzt mal, kann sein, dass ich zu hart bin in meinem Urteil. Für mich hat das so gewirkt, die NHL macht 2 Spiele in Europa, macht noch ein bisschen Programm außenrum. Es gab ja auch keine großes Medienprogramm in den Tagen zuvor. Also es gab einen Termin mit Forsberg und Alfredsson, die so ein bisschen natürlich rausstechen als die beiden Spieler, die man auch mit den beiden Teams verbindet, die da waren. Aber das war's dann auch. Es gab, also mein Eindruck war, man hat 2 NHL-Spiele in Europa gemacht, hat die übertragen und fertig und ist wieder heim. Es war ja auch am Samstag nach dem Spiel noch Pressekonferenz. Und dann war nichts mehr danach. Also dann bist du sozusagen, wann bin ich raus? Ich habe meine Töne noch gemacht für mein Sportradio und bin um 11:30 aus der Arena raus. Und das war es dann. Und da war nichts mehr. Es gab auch keine, klingt blöd, vielleicht ist das in Schweden nicht so üblich, aber es gab keine sowas wie ein Fanfest vor der Halle oder sowas. Es gab gar nichts. Am Freitag war es ja noch so, dass das Stadtbild wirklich ganz stark vom Fußball geprägt wurde, natürlich, weil Playoff-Spiele kannst du nicht planen, aber den Mangel an Aufmerksamkeit, den das Spiel außerhalb von Schweden hatte, es war eine NHL-Veranstaltung für Schweden, aber keine für Europa, es war eine Veranstaltung für europäische NHL-Freaks, noch nicht mal für Interessierte, weil die Interessierten, Christoph, die waren am Samstagabend bei dir hier in Deutschland und haben Edmonton Oilers gegen Rangers geguckt, aber Du erreichst sozusagen eine ganz spitze Zielgruppe damit und tust eigentlich nichts dafür, um die zu verbreitern. Nur ein Beispiel, die Terminauswahl. Natürlich wollen die nicht gegen die nationalen Ligen konkurrieren. Das haben sie auch gesagt. Wenn sie Termine in Europa etablieren wollen, dann wollen sie die im Einklang mit den Ligen etablieren. Bei Russland haben sie nochmal was Spezielleres gesagt. Nach Russland wollen sie momentan nicht gehen, weil sie haben großen Respekt vom russischen Eishockey und der KHL, was dort passiert. Deshalb möchten sie momentan nicht nach Russland gehen. War auch so eine Aussage auf der PK. Aber wenn ich so einen Termin so auswähle, dann weiß ich, dass an diesem Termin für fast alle Nationalmannschaften mehr oder minder das letzte Vorbereitungsturnier vor Olympia ansteht. Das heißt, die ganzen nationalen Berichterstatter gucken nicht nach Schweden, was passiert bei Avalanche gegen Senators, sondern die gucken nach Augsburg. Die gucken zum Kajala-Cup und schauen da, was mit ihren Teams passiert. Auch in schwedischen Nachrichten nachts kam zuerst das Spiel der Schweden, die haben, glaube ich, mittags gegen Finnland oder gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen die gespielt haben, die hatten auf alle Fälle ein Spiel beim Kajala-Cup mittags. Das kam vor der NHL, selbst im schwedischen Fernsehen. Also natürlich kam ganz vorne Fußball. Aber das heißt, sie haben auch bei der Terminauswahl, für mich sieht es aus wie, wir wollen mal 2 Spiele in Europa machen, wir gehen dahin. Wir machen das jetzt und denken eigentlich nicht besonders drüber nach, wie wir das außenrum aufbereiten und wie wir mit dem Spiel auch sowas wie eine Strahlkraft entwickeln können für die NHL. Das hat da alles nicht stattgefunden. Auch diese Terminierung von Rangers gegen Oilers parallel passt für mich null da rein. Weil so ein Spiel, wenn ich so ein Spiel habe in Europa, dann muss das einzige Spiel sein, was zu dieser Zeit stattfindet.
Vor allem dann nicht, darf ich dann nicht noch was parallel ansetzen. Genau, und nicht noch ein Spiel parallel ansetzen, wo der beste Deutsche mitspielt, der beste deutsche Eishockeyspieler und halt Henrik Lundqvist auf der anderen Seite. Also jetzt mal nur als und auch Grabner als Österreicher, also wo auch, einfach auch viele Europäer, die auch bekannt sind in Europa, mitspielen.
Ja, also da beißt sich ganz vieles. Das ist, wie gesagt, mein Eindruck war, wir gehen nach Schweden, weil Eishockey in Schweden einfach groß ist. Das Spiel war ja auch, die Spiele waren ja auch sehr schnell ausverkauft. Es gab nochmal Einzeltickets. So kam ich überhaupt auf die Idee, dorthin zu reisen. Aber man hat nichts dafür getan, damit es ausstrahlt, damit sozusagen die Europa weiß, die NHL ist da und die Stadt Stockholm weiß, die NHL ist da. Und das ist ein toller Sport und das ist ein cooles Event und kommt da hin. Und wenn ihr nicht hinkommen könnt, dann könnt ihr das euch vorne dran auf einer Leinwand bei Glühwein anschauen. Oder keine Ahnung, was jetzt nur mal als Beispiel gedacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt passend wäre, auch für schwedische Kultur. Ich habe da kein Gefühl für. Aber dass da was stattfindet drumherum und dass du dafür sorgst, dass das in Europa ein Eishockey-Highlight wird, also für Eishockey-Europa ein Highlight werden kann. Und dass da auch genügend Leute da sind, die darüber berichten können und eben nicht nur aus Deutschland 2. Ansonsten war mein Eindruck, es war natürlich die schwedische Presse da, Es waren vom NHL-Network ganz viele Mitarbeiter da. Also NHL-TV und NHL.com war Minimum die Hälfte der akkreditierten Leute. Und dann hast du natürlich noch Sportsnet und wie sie alle heißen da gehabt. Aber das war es auch. Also ich glaube, es waren, wie gesagt, der Bernd und ich. Und dann war ansonsten, glaube ich, nur Amerikaner und Kanadier da. Und Schweden das, natürlich.
Der Bernd war von Shorthanded News Podcast.
Ja.
Auch, ne? Ja, schöne Grüße an die Kollegen.
Heute auch aufgenommen und so.
Ja. Ja, und bei Sportsnet, was du ja gesagt hast, dass auch die Kollegen da waren, ich glaube, die großen Networks, die haben zwar Leute hingeschickt, aber das war jetzt auch nicht, sag ich mal, das waren jetzt auch nicht die bekannten Gesichter. Da war jetzt kein Kiprios dabei oder kein Friedman jetzt bei Sportsnet zum Beispiel. Was halt auch eine Sache ist, die ich dann kritisch sehe, wenn es, weil wir ja eben auch gesagt haben, mit dem Spiel Oilers gegen Rangers zum selben Zeitpunkt. Mhm. Du hast halt, wenn die Oilers spielen, dann gucken die Leute aus Kanada natürlich hin, weil sie McDavid sehen wollen. Wenn aber zeitgleich das Spiel Ottawa gegen Colorado stattfindet, was, glaube ich, jetzt auf dem Papier aufgrund des Abschneidens der Avalanche in der letzten Saison und aufgrund der Spielweise von Guy Boucher bei den Ottawa Senators jetzt vielleicht auch nicht das attraktivste Matchup ist, dann gucken sie lieber Oilers mit McDavid gegen Rangers, was ja einer der größten TV-Märkte ist in den USA. Dann gucken sie lieber so ein Spiel und dann, wenn sie dann auch noch nicht ihre, sag ich mal, ihre großen Talking Heads darüber schicken, die vielleicht von da aus berichten, wo es ja auch Leute gibt, die dann deswegen dranbleiben und deswegen die Übertragung schauen. Also ich hatte ja hier das Spiel parallel laufen. Ich habe natürlich auf dem Fernseher ich natürlich Fetzi geschaut, aber auf dem kleinen Bildschirm
habe ich Als hätte ich gespielt.
Ja, aber die Stimme allein. Weißt, wir hören uns jetzt so selten, seitdem du hier parallel nebenberuflich noch die Eismaschine bedienst.
Ja. Und kommentiere, ja.
da muss ich dann mitnehmen, was ich kriege. Und parallel dazu habe ich mir das Senators-Spiel gegen Senators-Avalanche-Spiel angeguckt. Und selbst die Kommentatoren, die habe ich, glaube ich, 3-4 Mal bisher gehört in der Zeit, die ich jetzt so NHL-Spiele schaue. Also selbst sie waren mir nicht so bekannt. Und das ist halt, spielt dann halt irgendwie noch so mit rein, finde ich. Also, dass das alles irgendwie nach außen eine große Nummer sein sollte, aber eigentlich war es dann doch mehr so Business as usual für die NHL, glaube ich. Das ist so das genau. Fazit, oder?
Genau, das trifft sehr gut. Also, man hat es als Global Series angekündigt. Es ist ja groß beworben worden dafür und dann macht man im Endeffekt eine Nummer draus, NHL Go Sweden, und macht das noch nicht mal so, dass es auch in der Stadt irgendwie so von Interesse ist. Und das, ich fand das echt schade. Ich fand das, weil ich denke, wenn du sowas machst, dann musst du es richtig machen, oder weil ich glaube nicht, dass ich noch viele, also wie soll ich sagen, wenn du am Wochenende gefragt hättest, mal auf der Straße irgendwie Leute, die sich für Sport interessieren, muss nicht mal Eishockey sein. Weißt du, was für ein NHL-Spiel jetzt gerade in Europa ist oder so. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand mitgekriegt hätte. Und wenn die NFL in London ist, kriegst du das mit. Das ist eine ganz andere Nummer. Die NHL hat einen riesen Nachholbedarf, einfach was Marketing angeht.
War auch nichts außenrum, wie zum Beispiel, also ich erinnere mich, der WM 2010 war ich mit einem Kollegen, mit einem Freund, hab mir zwei Spiele angeschaut, da war dann irgendwie, hast halt so ein, halt auch teilweise Blödsinn, so ein Papier-Skoda-Helm halt bekommen, den du aufsetzen konntest und irgendwie Fotos machen. Du konntest halt irgendwie schießen auf ein Tor, da waren so waren Zielscheiben drin, wahrscheinlich auch Geschwindigkeitsanzeige und solche Dinge, auch für Kinder vielleicht, dass du halt sagst, okay, du kannst mal, oder was weiß ich, du stellst da halt einen Lundqvist oder einen Carlsson in also nicht original, sondern aber in Originalgröße hin und sagst, okay, so schaut der aus, und dann kannst du auf den Lundqvist schießen oder was weiß ich, irgendwie sowas gar nicht, oder?
Das gab's in der Halle. Ja. Also das gab's in der Halle, aber das heißt, du musstest ein Ticket haben und dann haben Sponsoren Stände gehabt, um ihre Aktionen zu machen. Noch ein anderes Beispiel. Ich habe es vertwittert und das kam einige Male so als Frage zurück. Die Merchandising-Stände waren beim ersten Spiel in der ersten Drittelpause ausverkauft. Zu großen Teilen. Es gab kaum noch was. Und beim zweiten Spiel auch mehr oder minder. Und ich meine, ich bin dann beim Rauslaufen, ich habe auch ein Foto gemacht und es vertwittert, wer es nochmal nachschauen will, wie wenig die noch mitgenommen haben nach Hause. Also wie wenig sozusagen noch über war von den Beständen. Denen ist das Merchandising aus den Händen gerissen worden. Weil wie oft hast du denn die Chance, als Europäer Original NHL Merchandise zu kriegen als Fan, der dann auch bereit ist. Und für Schweden ist es ja nicht jetzt unbedingt so viel Geld, muss man auch nochmal sehen. Die hätten eigentlich LKWs mit heimnehmen müssen noch an Sachen. Also das kann nicht sein, dass die Leute an den Stand kommen und es Dinge nicht mehr gibt. Es gab vorm zweiten Spiel keine Pucks mehr. Die waren restlos weg. Wie kann sowas sein?
Ja, also, verstehe ich auch nicht.
Da lief so viel schief, dass die Pucks haben sie zum Schluss verkauft für umgerechnet 20 Euro das Stück, weil sie einfach noch so wenige hatten und dann scheinbar Mondpreise irgendwie aufgerufen haben, aber die gingen auch weg. Also da lief so außenrum so ganz vieles schief und war echt schade. Und ein anderes Beispiel, die Pressekonferenzen, das war kein eigener Raum, sondern das war ein relativ großer Raum, wo sozusagen der Fußgängerverkehr lief, hinten dran vorbei, der abgetrennt war durch den Vorhang. Nun ist es so, beim Radio braucht man eventuell vernünftige Tonqualität, um senden zu können. Die war jetzt nicht immer unbedingt da, um das irgendwie zu nutzen und solche Sachen.
Aber also, gibt es da keinen Pressekonferenzraum in der Arena? Das ist doch eine moderne, geile Arena, oder?
Ja, eigentlich schon. Wobei so, du merkst ein paar Unterschiede. Der Globen war ja die erste große Arena, die in Europa gebaut wurde. Ich glaube 2002 oder 2003. Leck mich da nicht fest. Und so ein paar Sachen, merkst du, haben sich mittlerweile nochmal weiter verändert. Oder wurde es sogar noch früher gebaut. Müsste ich mal nachschauen. Aber ja, auch solche Dinge. Oder es gab keinen Raum. Ich spreche eigentlich nach dem Spiel immer einen Text, immer was ein, was wir dann nehmen können, so eine Spielzusammenfassung. Die wurde 89 übrigens eingeweiht, sehe ich hier gerade. Also insofern dann doch deutlich früher. Es gab keinen Raum, wo ich das hätte machen können, weil es keinen Raum gab, wo du einfach komplette Ruhe hattest. Du hattest du hattest 3, 4 Presseräume, wo Leute saßen. Aber du hattest keinen Raum, wo du mal ins Mikro was einsprechen konntest und Ruhe gehabt hast. Also solche Dinge. Da hat es an vielen Dingen gehapert, wo du gedacht hast, hat da keiner mal drüber nachgedacht, dass du sowas auch brauchst. Ist ja auch zum Arbeiten da irgendwie.
Irgendwie schon.
Ist denn so, dass ihr auch Zugang zu den Kabinen hattet, beziehungsweise dass man halt so dieses, ja, also das war dann schon noch gegeben. Ihr hattet nicht dieses typische, was man eher so aus den deutschen Arenen kennt, dass die Spieler dann quasi
vor der Kabine stehen, nein.
Ja, genau.
Nee, das lief so ab, da du bist nach dem Spiel in den Keller der Arena gehetzt, über eine Wendeltreppe, weil Globen ist irgendwie alles rund, also das Gebäude ist ja auch mit einer großen Kuppel versehen, ist innen drin fantastisch, also wer die Chance hat, dort mal ein Eishockeyspiel zu sehen, unbedingt nutzen. Ich bin nicht unbedingt ein großer Freund von diesen riesen Arenen, um ein Eishockeyspiel zu schauen, aber der Ericsson Globe, wie heißt der, Globen Arena, ist wirklich toll. Also das ist kolosseumartig aufgebaut nach außen weg und das ist wirklich ein Erlebnis, dort ein Spiel zu sehen. Ja, zurück, du bist dann runter und dann gab es einen Zuruf, in welche Kabine man geht. Beim ersten Spiel durftest du nur in die von den Senators gehen, dann stehen da eben die Spieler und du läufst dann hinter so einem Pulk von irgendwie 60 Leuten her. Die Männer alle mit Anzug und Krawatte, die Amis, und der Metzger eben im Hoodie und T-Shirt hinterher gehechelt und stellt sich dann halt zu den Spielern und kannst die Fragen oder Statements kriegen. Und das ist sozusagen ein Teil der Kabine. Es sind aber nicht alle Spieler da, sondern relativ viele. Große Story war natürlich Matt Duchene in seinem ersten Spiel für die Senators. Der Trade war ja gerade die Woche davor. Es war ja das erste Pflichtspiel nach dem Trade. Ja, und kannst dann eben versuchen, deinen Platz zu erkämpfen. Das ist schon nicht ganz so ohne. Also da bist du in Deutschland deutlich komfortabler unterwegs.
Im Eishockey.
Im Fußball möchte ich es nicht erleben. Und ja, und kriegst dann da deine O-Töne. Das wiederum habe ich sehr genossen und fand ich sehr, sehr gut. Also das ist toll. Das ist zum Arbeiten wunderbar. Du hast dann die Spieler da, so 4, 5 Stück. Und kannst dann rumgehen, bei jedem direkt O-Töne holen. Das ist zum Arbeiten sehr, sehr angenehm. Duchene, um das vielleicht jetzt mal kurz einzuflechten, meinte, für ihn wäre das Wichtigste gewesen im Spiel gar nicht so, dass er gegen sein altes Team gespielt hätte, sondern das war so in den ersten Minuten ein Thema, hat sich dann schnell gelegt. Er hat vor allem versucht, sich auf das System zu konzentrieren. Das war so sein Hauptaugenmerk, was er hatte. die alte Falle, das Trap-System, was sie spielen. Und hat da seinen Fokus gehabt und hat sich am ersten Drittel dann richtig wohlgefühlt auf dem Eis und angekommen. Duchesne hat mich extrem überrascht, war bei der Overtime bei 3 gegen 3 bei Ottawa gleich auf dem Eis im ersten Spiel. Also der kriegt da eine tragende Rolle, kann man jetzt schon sagen. Also die bauen ganz stark auf ihn. Ja, und am zweiten Spiel, jetzt nochmal zurück zu den Kabinen. Ich habe euch ja gewarnt, ich springe ein bisschen. Da durfte man dann beide Kabinen. Also da ging es zuerst zu Colorado und als er dann da draußen war, hieß es, ihr könnt jetzt noch zu den Sens rein. Und das ist wirklich wie so eine Meute, keine Ahnung, 5, 6 Kamerateams, 60 Leute durch einen ganz engen Gang. Und dann marschierst du irgendwie an Leuten vorbei und denkst, Moment, das war doch jetzt Forsberg, oder? Ja, das war Forsberg. Ich würde gerne was fragen. Nein, ist nicht erlaubt. Also die Regeln sind sehr, sehr strikt dabei. Du kriegst dann auch immer so Hinweise, wie nicht in der Kabine telefonieren und denkst so, das ist eigentlich klar, habe ich auch nicht vorgehabt und so. Also es ist einerseits zum Arbeiten sehr cool, andererseits ist es sehr strikt reglementiert, auch die Zeiten, wie lange du hast, was du darfst. Und dann gab es eben noch die Pressekonferenz beim ersten Mal mit Klasson und Karlsson und beim zweiten Mal nur mit Karlsson. Und dann noch der Trainer zum Schluss des Siegerteams, also Boucher beide Male. Und das war dann sozusagen der Presseteil. Wobei der relativ lange war und es war soweit absolut in Ordnung. Also da gibt's nichts zu motzen. Also über diese Form der Zugänge wird sich mancher, glaube ich, in Deutschland sehr freuen.
Und Boucher klingt in echt auch wie so ein Bond-Bösewicht? Oder kommt das am TV falsch rüber?
Doch, er sieht auch so aus.
Ja.
Er hat ja, ich weiß nicht, ob das eine Narbe ist oder was, aber wenn du ihn von der Seite siehst, er sieht auch so aus. Noch eine kurze Begebenheit zum Thema Pressekonferenzen. Bei meiner allerersten hieß es dann, bis zum Presseraum, dann kommt jemand rein und sagt, Commissioner Batman in 5 minutes. Und irgendwann bewegst du dich dann runter und ich komme da hin und denke so, das kann jetzt nicht der Presseraum sein, das wirkt hier so klein. Und dann ist in der ersten Reihe, sind noch 2 Stühle frei. Und ich denke, die sind bestimmt vergeben. Da kannst du dich jetzt unmöglich hinsetzen. Naja, saß ich halt in der ersten Reihe bei meiner ersten NHL-PK. Das hatte so einen gewissen Witz und alles so. Und du hast genau gemerkt, die Blicke der Kanadier und Amerikaner, wer zur Hölle ist denn das, dass der sich da hinsetzt? Also da gibt es dann anscheinend schon auch eine Hierarchie und Rangfolge, wer was darf und wer wann was darf und so und wer wo sitzt. Das war schon so ein spannender Teil außenrum, aber der Medienteil ist cool. Also das in Deutschland zu etablieren, ich glaube, da würden sich deutsche Berichterstatter freuen. Es könnte natürlich sein, dass manche Vereine da qua Interesse einfach einstellen, weil da ist natürlich auch nochmal ein anderes Medienaufkommen einfach da und Interesse da. Allein das Aftenbladet hatte, glaube ich, 5 Reporter, die auf der Pressetribüne saßen fort, also das größte schwedische Blatt. Und die hast du dann bei DEL-Spielen eher nicht, also von einer Zeitung. Die hast du dann teilweise eher, wenn ich mir die Mannheimer Grunde so anschaue, die da immer fest zusammen ist, dann hast du die da eher nicht ganz insgesamt, sind schon ein paar mehr, aber viel mehr sind es dann auch nicht.
Ja, aber es ist halt, das finde ich halt immer schön an dieser Art und Weise, wie die NHL damit umgeht oder wie man das, diesen Lockerroom, diese Möglichkeit dieser Lockerroom, sich da Stimmen einzuholen. Ich finde es angenehmer im Verhältnis, im Vergleich zu dem, was wir hier so hauptsächlich haben, weil hier kriegt dann jeder Journalist irgendwie seine selbe Stimme, dieselbe Stimme und hat dann quasi am Ende dasselbe Zitat. Und Christian und ich, also Christian, Kollege von Hauptstadt Eishockey, wir machen uns da manchmal auch schon den Spaß, dass man manchmal anhand der Fragen schon weiß, dass der Großteil der Hauptstadtjournalisten hier, in welche Richtung die Artikel gehen werden. Leider ist es dann halt so, dass wenn nur ein Spieler nach dem Spiel kommt und der dann halt auch, sag ich mal, nur 3, 4 Zitate raushaut, dass dann quasi die Presselandschaft mehr oder weniger dieselbe Geschichte am nächsten Tag bringt. Und die Möglichkeit hast du, du hast dann eine andere Möglichkeit, ja, wenn du dir quasi deinen Gesprächspartner selber suchen kannst. Du kannst ja, du musst dich ja nicht in die Traube mit Eric Carlson stellen, weil die Stimme hörst du wahrscheinlich eh irgendwo. Aber du kannst ja auch zu irgendeinem Spieler gehen, der jetzt weniger bekannt ist, oder gehst zu Craig Anderson. Ich glaube, Craig Anderson wäre aufgrund der Geschichte mit seiner Frau und so sicherlich auch ein cooler Gesprächspartner gewesen. Also insofern.
Ja, ist insgesamt ein sehr angenehmer Typ. Also Craig Anderson habe ich als jemanden wahrgenommen. Das sind ja immer nur so Kurzeindrücke. Ich glaube, mit dem kann man sich sehr, also du hast ja dann auch nur eine begrenzte Zeit und so richtig allein hast du sie ja nie, weil immer ein paar Leute noch dabei sind bei allen. Aber das ist so einer, wo ich den Eindruck hatte, ein extrem angenehmer Gesprächspartner, der auch echt was zu sagen hat. Also einfach ein paar Jahre natürlich schon auf dem Buckel auch hat und der jenseits von 0815 auch was zu erzählen hat. Das war schon von den so mit den beeindruckendsten Spielern, von den Spielern, der so rauskommt. Landeskog fand ich auch. Landeskog ist einer, der über 0815 von seinen Aussagen her weit hinausgeht. Also der, von dem du deutlich mehr kriegst. Es gibt ja auch so ein paar Jungs. Duchesne ist ja einer. Da kam jetzt nicht furchtbar viel rum. Das waren so diese sehr gleichförmigen Aussagen, wie man sie eben kennt, wenn man im Eishockey ein bisschen unterwegs ist. Landeskog fand ich da deutlich klarer. Auch was seine Spielanalyse angeht, was so die Art angeht, wie er ein Spiel sieht. Also den fand ich als Persönlichkeit auch schon, boah, der ist ja immer noch nicht so alt.
Ja.
Er war ja vor Connor McDavid jüngster Kapitän der NHL-Geschichte. Und das wird man ja, glaube ich, nicht einfach nur so. Also es war, glaube ich, eventuell auch schon eine kleine politische Entscheidung, aber dass der Typ auch ein bisschen was im Kopf haben muss, war, glaube ich, da schon klar. Ich glaube, wir machen
mal... Entschuldigung, ich muss jetzt mal ganz kurz reingehen. Du hast mir gerade meine Trivia weggenommen.
Ah.
Ich suche mir eine neue. Ich dachte, Bezug zum Wochenende, Landeskog. Mehr geht doch eigentlich nicht. Jetzt haut er, ich glaube es nicht.
Hättest du gefragt, wer war vor Conor McDavid der jüngste Kapitän
in der Geschichte der NHL. Fantastisch. Ich bastel mal nebenbei was Neues, macht ihr mal Sendung.
Okay. Ja, wir müssen ja noch Werbung machen, weil, also deine O-Töne vom Wochenende und so kann man auf meinsportradio.de hören. Generell sowieso empfohlen, da mal reinzuhören, ist ja auch ein breites Spektrum, was da angeboten wird an Sportradio tatsächlich. Richtiges Sportradio auf Deutsch. Hab ja für euch da auch immer mal wieder irgendwie mitgeholfen und was mitgemacht. Und mag das da sehr, deswegen da gerne reinhören. Die O-Töne waren ja auch exklusiv, so wie ich das gelesen hatte, was du hattest. Also O-Töne.
Ja, also deutschsprachiger Raum, ja. Also wie gesagt, es waren ja nur zwei deutsche Journalisten vor Ort. Insofern hat niemand anders diese O-Töne.
Ja, und dann will ich einfach da mal reinhören. Was ich auf Twitter noch am Wochenende gelesen hatte, was ich sehr interessant fand, da ja auch die NHL da ja mehr oder weniger sich das offen gelassen hat, ob sie diese ganze Veranstaltung wiederholen will, war ja dann, dass man das vielleicht jährlich irgendwie in verschiedene Länder gibt, was wir vorhin ja schon mal angesprochen hatten mit in Köln, Arizona gegen, was hatten wir gesagt, gegen die Islanders, aber du könntest ja auch Nashville gegen New Jersey in Bern spielen lassen, in der Schweiz oder sowas, wenn du Nico Hischia gegen Romagnosi hast zum Beispiel, ja, dass man vielleicht so eine Geschichte daraus strickt, dass man immer schaut, dass man Spieler aus den europäischen Ländern, nach Finnland zum Beispiel kann man auch gehen, da hat man auch eine große Auswahl an Spielern, die man da spielen lassen kann und dass man da dann dieses Global Series dann auch wirklich ernst nimmt, aber dann muss halt, und das ist glaube ich jetzt klar geworden in der letzten knapp Stunde, die wir ja schon drüber sprechen, drumherum viel, 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 viel mehr passieren, glaube ich.
Also
dieses nach außen getragene Growing the Game, was sie da damit machen wollen, dass sie das dann halt auch quasi ernst nehmen und daraus dann halt auch wirklich was passiert.
Ja klar, also ich glaube, es war jetzt ein Auftakt und vielleicht ist es wirklich so, dass die NHL sagt, wir wollen Schweden was zurückgeben, vielleicht hören sie es ja auch, was wir ihnen vorschlagen. Hello Toronto, Hockey Buddies Calling. Aber ich hoffe, also wie soll ich sagen, wenn sie es machen, dann so, dass es Sinn hat. Also dauerhaft zu sagen, wir gehen nach Europa, ohne das Drumherum entsprechend zu etablieren und da die entsprechende Beachtung reinzugeben, wird nicht funktionieren. Und das wäre auch wirklich schade.
Ja, und das wäre halt auch schade, wenn sie das dann quasi wieder so aufgreifen, wie sie diese ganzen Outdoor-Games jetzt aufgegriffen haben, wo du dann pro Saison irgendwie 8, 9 Outdoor-Games hast, davon sind 7 mit Beteiligung der Chicago Blackhawks, weil sie die größte Stärke des Marktes haben, da vor allem in den USA. Das ist halt dann auch nicht richtig. Ich glaube, so diese Besonderheit dieser Events, die muss halt schon noch da bleiben. Also nicht diese Vorbereitungsspiele in China, dann noch in Europa, also oder vielleicht, man kann das schon so teilen, aber nicht dann in Europa spielen dann, wie ich gerade meinte, Nashville gegen New Jersey und gleichzeitig hast du in Finnland die Carolina Hurricanes gegen Winnipeg Jets zum Beispiel. Mhm. mit Sebastian Aho gegen Patrick Laine oder sowas, dass du, das passiert dann auch noch gleichzeitig und das ist alles Global Series so, dann können sie auch von mir aus eine europäische Division aufmachen und lassen die Eisbären in der NHL spielen. Obwohl, das ist, glaube ich, nicht erlaubt dann mit dem, wegen den Kings.
Nee, das werden sie auch nicht machen. Also sowas wird es nicht geben. Sie werden,
aber ja, weißt du, aber das meinte ich jetzt.
Das war auch nur eine Aussage. Sie werden keine Franchise in Europa etablieren.
Das ist auch Quatsch. Ganz
klar. Ja, ist auch totaler Quark mit Reisen. Wie soll das gehen?
Ja. Das siehst du ja in der KHL, dass mit der chinesischen Franchise, die da aufgemacht hat, das ist ja auch nicht jetzt, sage ich mal, das große Highlight. Mit Kulun.
Sollen wir ein bisschen weiter in der NHL bleiben, aber auch nach Nordamerika gehen? Wollt ihr ein bisschen über so ein paar positive Überraschungen und Enttäuschungen sprechen? Ich meine, wir haben jetzt die Oilers schon angerissen. Ich finde, das ist ein interessantes Thema, weil es bei denen ja eigentlich nicht so läuft. Ja. Tom, wir hatten ja eigentlich dann in der letzten Saison, als wir dann in den Playoffs öfter mal über die Oilers gesprochen haben, schon gesagt, wir rechnen eigentlich damit, dass es halt in dieser Saison nochmal den nächsten Schritt gibt. Und ich dachte eigentlich auch, dass es so ein Team ist, das ja ab dieser Saison Contender ist.
Ja.
Jetzt hängen die hinten drin. Und hatten ja diesen einen Trade mit Eberle, der weggegangen ist, und Strome haben sie geholt mit den Islanders, haben aber sonst eigentlich immer noch die gleiche Mannschaft wie in der Vorsaison, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht, aber gerade in den Top 6, weiter Dreiseitel und McDavid, momentan halt in einer Reihe in der Verteidigung, klar, da fehlt ihnen Säckerer, aber Tom, ich kann mir das momentan eigentlich nicht so wirklich erklären, warum es so schlecht läuft bei den Oilers. Ich meine, dieser Roadtrip war jetzt ganz okay. Ein bisschen unglücklich dann nach der Niederlage gegen die Rangers. Ja, zwei Siege nach Verlängerung, dann die Niederlage gegen die Rangers am Samstag. Sport-Einspiel. Und dann gegen die Capitals unglücklich in der Verlängerung. Das war okay, aber vorher ist es halt noch überhaupt nicht gelaufen. Und du kannst, glaube ich, schon so nach 15, 20 Spielen dann schon mal sagen, Achtung, Alarmglocken, oder?
Ja, und es ist halt leider so, dass man, mir fällt, mir im Kopf ist jetzt so, it's funny how, so, also es ist schon lustig, wie das Ganze zusammenkommt, weil du gibst in zwei Jahren Jordan Eberle ab, du gibst davor das Jahr Taylor Hall ab und argumentierst das damit, dass du dein Lockerroom ein bisschen verändern willst, dass du McDavid da quasi zu der Nummer 1 machen willst im Lockerroom. Gibst dann Eberle ab, weil du denkst, dass du dich damit eventuell auch ein bisschen verstärkst, dass du da vielleicht, dass du auf den Flügeln stark genug besetzt bist. Jetzt läuft die NHL einen knappen Monat und du hörst die ersten Stimmen aus Edmonton, dass sie nach Scoring-Tiefe auf den Flügeln suchen und dass sie gucken wollen, ob sie einen Flügelstürmer für die erste oder zweite Reihe finden. Und zeigen damit, dass sie immer noch die Edmonton Oilers sind und dass die letzte Saison vielleicht leider nur eine Ausnahme war und dass sie, wenn sie McDavid nicht hätten, wahrscheinlich immer noch das Team wären, was eher um den Lottery-Pick spielt, als die Chance auf die Playoffs zu haben. Eine gewisse Sache ist dann Cam Talbot, da haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen, da muss man aufpassen, dass er nicht zu viel spielt, dass er seine Auszeiten bekommt. Das wird zum Problem. Du hast ein Riesenproblem, wenn du Connor McDavid, der ab nächster Saison über 10 Millionen pro Saison verdienst, und Leon Dreiseitel, der jetzt 8,5 Millionen pro Saison, glaube ich, verdient, wenn du die beiden in deiner ersten Reihe spielen lässt und Dreiseitel einfach abseits von McDavid, das tut mir leid, und da fühlen sich ja viele deutsche Eishockey-Fans auf die Füße getreten, aber Dreiseitel muss halt alleine funktionieren. Der kann nicht permanent nur neben McDavid funktionieren. Ja, es ist schön, wenn sie bei 3 gegen 3 Overtime, da kannst du sie ja auch zusammenbringen. Aber bei 5 gegen 5 oder in anderen Situationen muss halt Dreiseitel abseits von McDavid funktionieren. Und Dreiseitel muss eine Reihe quasi auf seine Schultern nehmen und muss diese Reihe nach vorne führen. Und dann hast du vielleicht eine Center-Tiefe mit McDavid, mit Dreiseitel. Und dann kannst du überlegen, ob du Nugent Hopkins eventuell für diesen Flügelstürmer noch abgibst. Oder ob du sagst, okay, wir haben Dreiseitel, McDavid und Nugent Hopkins auf 1, 2 und 3 und Ryan Strome ist unser vierter Center. Oder Ryan Strome geht auf den Flügel und du hast Letestu. Also das ist so eine Sache, da müssen sich die Oilers unbedingt was einfallen lassen, wie sie es schaffen, dass sie ihr Lineup quasi so umbauen, dass Dreiseitel nicht nur neben McDavid funktioniert, weil das wird ihnen halt auf die Füße fallen. Weil du hast es, fand ich, auch in dem Spiel gegen die Rangers gesehen. Und da besonders, wenn diese Reihe aus dem Spiel genommen wird, dann passiert bei den Oilers nicht viel. Und das war in dem Spiel gegen die Rangers Da muss man auch sagen, dass Alain Vigneault da wirklich ein taktisch sehr versierter Trainer ist, der Trainer der Rangers, der es dann halt auch wirklich schafft, seine Matchups so aufs Eis zu bringen, gerade in Heimspielen, dass er rein systematisch ausschalten kann. Und wir sehen es bei McDavid, er hat noch nicht den Scoring-Touch wie in der letzten Saison. Also er hat zwar schon einen Scoring-Touch, aber es ist noch nicht dieses dominante Auftreten, wie wir das in der letzten Saison gesehen haben. Und das ist in der Summe, wenn diese Reihe dann quasi rauskommt, dann hast du halt, dahinter kommt dann halt eine Reihe Lucic, Nugent Hopkins und Jesse Puljujärvi. Puljujärvi scored dann zwar gegen die Rangers, aber das ist halt nicht das, was du haben willst, wenn deine erste Reihe nicht funktioniert. Wenn du da vielleicht dann eine Reihe hast mit einem dominanten Dreiseitel dahinter, glaube ich, ist dann für die Oilers da mehr gewonnen.
Ja, das heißt, sie müssten, also ich würde jetzt vielleicht auch sagen, ich weiß nicht, ob man jetzt komplett Panik schieben muss, denn, also ich meine, wenn du jetzt sagst, Dreiseitel und McDavid dürfen nicht zusammenspielen oder dürfen nicht zusammenspielen, wenn die richtig erfolgreich sein wollen. Das heißt, es braucht halt einen Right-Winger für McDavid, mhm, der da auch funktioniert in dieser Reihe, und Dreiseitel wäre dann als Nummer 2 Center frei. Sie haben ja, also Slapyshev hat ja in der zweiten Reihe gespielt, Puljujärvi jetzt hochgezogen, Kajula, sie haben so ein paar Spieler, die diese, ich sage jetzt mal, diese Günzel-Rolle übernehmen könnten. Ja, denn, also wenn man zu dem Team der letzten beiden Jahre schaut, zu den Pittsburgh Penguins, ist es ja tatsächlich so, dass neben Crosby halt nicht der Malkin spielt, sondern halt da einfach Spieler funktionieren, die nicht hochgedraftet wurden, die vielleicht auch keiner auf dem Zettel hatte. Und dann hast du halt eben mit Malkin Nummer 2 Center, hast auch Kessel, der da spielen kann, kannst also nochmal einfach tiefer dich aufstellen. Tom, glaubst du, dass die Oilers da eben mit Puljujärvi, mit Slapyshev, mit Kajula, weiß ich, vielleicht dann auch mit Strom oder keine Ahnung, das schon im Roster haben oder müssen sie einen traden?
Ich glaube, dass sie tatsächlich um den Trade nicht drum herum kommen. Und das ist das große Problem, weil im Vergleich zu den Pittsburgh Penguins, die Penguins waren ja immer ein schnelles Team und die haben immer schnelle Spieler auch gehabt. Und die NHL wird momentan immer schneller, immer technisch versierter. Und wenn du dir die Oilers anschaust, dann hast du nach McDavid und Dreiseitel hast du eigentlich ein relativ langsames Team auf dem Papier. Und das könnte halt auch zu einem Problem werden. Und wenn ich dann Wenn du dann so Gerüchte liest, dass sie darüber nachdenken, Puljujärvi zu traden und nicht Ryan Nugent Hopkins und sich über Puljujärvi Scoring-Tiefe auf dem Flügel holen wollen, ja, dann fährst du dir doch an den Kopf, sie haben doch Puljujärvi, dann sollen sie doch lieber Nugent Hopkins versuchen zu traden, und dann haben sie vielleicht eine Reihe mit, weiß ich nicht, mit irgendeinem guten Flügelspieler, Puljujärvi und meinetwegen McDavid oder Dreiseitel auf dem Center, ja. Und dann, also ich weiß nicht, das ist, sie bauen sich da. Ich habe das Gefühl, sie graben sich da immer tiefer ein. Und wenn du dann, und wir haben jetzt nur über die Stürmer gerade, oder ich habe gerade nur über die Stürmer gesprochen, ne, wenn du dann noch Richtung blaue Linie schaust, ja, dann wird's halt auch echt schwierig. Ne? Also Daniel Nurse zum Beispiel hat sich wirklich gesteigert und ist mittlerweile ein ganz guter Verteidiger geworden. Chris Russell, von Chris Russell war ich noch nie überzeugt, und sie halten da große Stücke auf ihn, und das ist halt echt die blaue Linie, das ist halt auch keine, wo ich sage, oh, da musst du echt Angst haben, wenn du gegen die in die Playoffs, ran musst. Und wenn du da zum Beispiel dann auch nach Pittsburgh schaust, klar, Letang war in den letzten Playoffs verletzt gewesen, das konnten sie kompensieren, da haben ja auch viele gesagt, sie haben den Stanley Cup geholt ohne auch für Letang oder irgendwie so, jetzt habe ich mich da um Kopf und Kragen geredet. Aber es fehlt ihnen da quasi noch so dieser Nummer 1 Verteidiger, den du halt eigentlich wirklich bei jedem Stanley Cup Sieger, jetzt die Penguins im letzten Jahr, mal ausgeklammert, der da immer dabei war. Ob es ein Duncan Keith war, ob es ein Doughty war, ob es Letang im Jahr davor war, das fehlt den Oilers in meinen Augen auch. Und auch den Leafs, und die Leafs wurden ja auch zu Contendern gemacht. Also insofern. Aber ja, ich weiß nicht, wie man die Oilers retten kann. McDavid traden.
Nach Arizona.
Für?
Tobi Rieder. Dreiseitel und Rieder Verein. Deutsche Stars erobern die NHL. Ich sehe die Überschriften schon vor mir.
Dann muss aber auch mal ein NHL-Team in Deutschland spielen. Die hat man Oilers. Dann kann man sich ja drauf. Dann hat man ja das Thema. Dann hat man ja den Aufhänger.
Ich habe gerade noch mal geguckt. wenn du in die Tabelle schaust, die Oilers haben die wenigsten Tore aller Teams gemacht.
Ja.
Das ist natürlich, das, also ich habe jetzt das Spiel am Samstag nicht gesehen, kann deshalb nichts dazu sagen, aus bekannten Gründen, aber das liest sich ja absurd. Und wenn du dann noch hörst, dass Dreisaitl, McDavid in einer Reihe spielen, du nimmst ja jede Qualität. Ich meine, du kannst keinem Spieler 8,5 Millionen geben, dass der sozusagen nur mitschwimmen kann. Das also so wird ein Team auf Dauer nicht funktionieren. Und da muss von Dreisaitl da noch einfach mehr kommen.
Ja, aber er muss ihn halt auch erst einmal in eine andere Reihe stellen. Also er hat ja in den Playoffs in der letzten Saison gezeigt, dass er es kann. Also ich weiß nicht, ob er es auch über 20 Spiele kann in der Regular Season, aber man muss es halt erstmal rausfinden.
Wobei das ist dann auch ein Coach-Thema, klar.
Jetzt sind sie halt in der Situation, da willst du halt nicht groß was rausfinden, da willst du irgendwie hinten rauskommen. Erstmal. Also das ist halt jetzt einfach auch nicht der Zeitpunkt, um halt irgendwie auszuprobieren, wie schaut's mit Dreisaitl und McDavid getrennt aus. Aber Tom, was ich interessant finde, und das ist ja eigentlich genau dein Punkt und dein Thema, hast du dir die Shot Attempts angeschaut von den Oilers? Also das ist schon sehr... Da
sind sie ganz gut, ne?
Ja, da sind sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut sind sie da. Moment, jetzt ist mir gerade hier...
Korsika abgestürzt.
Nee.
Das passiert mir ständig.
Mir ist gerade irgendwie ein Video ist mir gestartet. Werbevideo, Kinderschokolade.
Aber du guckst jetzt nicht nach Advanced Analytics auf der NHL-Seite.
Naja, aber Short Attempts sind ja drauf. Also.
Ja.
Nein, das ist nicht Advanced Analytics, aber es ist zumindest mal ein Indikator dafür, dass sie sich eher eben, dass sie die Scheibe haben, dass sie die Chancen herausspielen, dass sie mehr Schüsse haben als die Gegner.
Das stimmt,
und, ja. Aber also, ja, klar spielt das dann wieder ungefähr in deine Richtung, weil du gesagt hast, die brauchen halt mehr Scoring-Touch. Brauchen halt auch Leute, die halt die Scheibe dann reinhauen. Und halt, das halt nicht nur in der ersten Reihe. Mit Lucic zum Beispiel, also wir haben halt Nugent Hopkins und Lucic mit jeweils 6 Millionen. Eberle hatte die 6 Millionen ja auch. Das hatten wir in der Vorsaison in den Playoffs schon, dass eben die Reihe mit Lucic, Nugent Hopkins und Eberle nicht funktioniert. Und jetzt Nugent Hopkins, da muss ich so ein bisschen, den habe ich sehr kritisiert in der Vorsaison in den Playoffs. Ich finde, dass er sich schon gesteigert hat. Man darf nicht vergessen, dass der auch Penalty Killing spielt und da, naja, wichtig wäre, wenn die Oilers ein bisschen besser wären in Unterzahl. Das ist ja auch so eine Geschichte. Das ist ja echt unglaublich, wie schwach die sind in Unterzahl. Aber Nugent Hopkins hat ja jetzt seine Tore gemacht. Momentan würde ich mich eher auf Lucic ein bisschen mehr stürzen.
Ja, aber den wirst du ja nicht los. Also, klingt schlimmer, als ich es meine, aber du kannst Milan Lucic mit fast 30 und 6 Millionen Dollar im Jahr bis 2022, 2023, den kriegst du nicht weg. Also, den wirst du nicht traden können. Jeder GM der Liga schaut ja auch auf die Oilers, beziehungsweise wenn du ihnen den anbietest, die schauen sich ja dann auch, hoffe ich zumindest, dann vielleicht mal Tape an. Und Milan Lucic 2017 ist halt nicht mehr Milan Lucic 2011, der mit seiner Art und Weise zu spielen dann halt auch mal dominiert, wo sich keiner wirklich rantraut, weil der Typ halt einfach auch, sag ich mal, so ein kleiner Freak of Nature ist, was seine Physis angeht und seine Art und Weise, wie er vor dem Vertrag bei den Oilers quasi auch Spiele, ja, wie er spielen seinen Stempel aufdrücken konnte. Da hat sich ja wirklich keiner rangetraut an Lucic. Wenn der auf dem Eis war, dann hast du dich an keinen anderen rangetraut und du hast dich vor allem nicht an Lucic rangetraut. Und das ist halt mittlerweile nicht mehr so. Lucic war halt schon zu dem Zeitpunkt, als er den Vertrag da unterschrieben hat, klar, er ist da hingegangen, weil ihm auch mehr oder weniger versprochen wurde, dass er mit McDavid zusammenspielt. Und da wurde schon gesagt, ja, aber Lucic ist viel zu langsam für McDavid. Und dann haben sie es ein bisschen probiert und dann haben sie gesehen, oh scheiße, das funktioniert wirklich nicht. Und Dreisaitl hat halt dann, da sind wir dann wieder da bei dem Thema, Dreisaitl hat halt den großen Vorteil, dass er das Tempo von McDavid zumindest mitgehen kann.
Auch das gedankliche Tempo, muss man dazu sagen.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist halt ein Thema, was dann halt viele Spieler, und das ist halt, das war ja auch ein großes Problem bei Crosby lange Zeit, dass viele Spieler neben Crosby, gerade richtig gute Spieler, auch komischerweise nicht funktioniert haben. Und sag ich mal, die Spieler, die wie ein Günzel oder ein Schiri oder ein Kunitz, die vielleicht mehr mit Instinkt spielen, aber gar nicht dieses riesige Talent haben, dass die dann ganz gut neben Crosby funktioniert haben. Die Sedins in Vancouver haben auch, oder beziehungsweise die Sedins in Vancouver haben lange Zeit Karrieren von Spielern gemacht, die einfach nur mit ihnen denken mussten, die vielleicht gar nicht das Talent haben gehabt hätten. Also mir fällt zum Beispiel immer wieder Alex Burrows ein, der wahrscheinlich niemals eine große NHL-Karriere oder eine NHL-Karriere gehabt hätte, wenn er nicht so viele Spiele an der Seite der Sedins machen dürfte. Aber das ist halt, also Lucic zum Beispiel ist so ein Ding bei den Oilers, da musst du einfach jetzt in den sauren Apfel beißen und musst den durchschleppen. Das ist halt leider so, den werden die nicht los. Außer die lösen den Vertrag auf, aber dann beißen sie sich ja auch wieder ins Fleisch, weil sie dann wieder diese ganze Cap-Penalty-Geschichte kriegen. Also das ist echt ein Thema, wo sie sich dann wirklich, wiederhole ich mich von vor 5 Minuten, ein Loch gegraben haben, wo sie nicht so schnell rauskommen.
Jo, ist es. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, nach der letzten Saison. Also, dass es so eklatant wird. Aber, also, du hast gesagt, wenn die Oilers McDavid nicht hätten, dann würden sie im Lottery-Pick momentan spielen. Schau dir mal die Tabelle an. Schau mal die Standings in der Liga an, die sind Viertletzter. Also,
ja gut, wie aber gesagt, die sind das auch ist halt, im November, ne?
Ja, also das ist ja, aber es ist halt, wenn jetzt geht dieser Roadtrip, ging ja dann, also zwischendrin waren ja dann, ich glaube, 2 Heimspiele jetzt und jetzt aber geht der nächste Roadtrip kommt dann. Das ist halt, glaube ich, schon eine Phase in der Saison, da kannst du schon auch abgehängt werden.
Ja, momentan sind es 4 Punkte auf dem Wildcard-Platz, das sind 2 Siege, also das ist jetzt auch nicht so der Riesenabstand.
3-6-0 zu Hause in den letzten 10, 4-4-2, das ist ein bisschen besser geworden jetzt. Also ich würde das jetzt noch nicht als Turnaround bezeichnen, aber so ein leichter Aufwärtstrend ist ja sogar erkennbar.
Ja, und du hast halt dann, hast du halt noch McDavid, ne? Wenn der vielleicht jetzt auf so eine Hotstreak kommt, und ein paar Spiele wirklich dann scored. Also ich meine, ich wünsche mir das auch. Der ist ja auch in meinem Fantasy-Team. Also ich brauche auch seine Punkte, ja. Ich hatte in meinem Fantasy-Pool First of All Pick Connor McDavid, dachte ich, ist ein sicherer Treffer. Habe ich mein Pool gewonnen, weil allein McDavid wird mir das Pool gewinnen. Nix bisher. Nix. Da muss mehr kommen. Allein für mein Team.
Wen hast du sonst noch?
Ach, Moment, da muss ich mal aufmachen. Ich habe Erik Karlsson natürlich.
Ja, logisch, da hätte ich jetzt meinen Arsch verwettet, dass du den hast.
Übrigens ein unfassbarer Schlittschuhläufer und ja, Techniker. Das ist, also klar, er verschuldet auch mal ein Gegentor, wie es ja auch am Freitag, Samstag der Fall war. Aber also sowas, allein dem kannst du die ganze Zeit zuschauen. Im Powerplay, mehr oder minder fast die ganzen 2 Minuten immer auf dem Eis. Was der mit der Scheibe veranstaltet und wie er das veranstaltet, werde ich nie mehr sehen in dem Leben wahrscheinlich. Keine Ahnung. Unglaublich.
Ich habe noch, also ja, da hast du recht. Also das ist auch so eine Sache, wo ich glaube ich bei so einem NHL-Spiel, wenn ich das dann doch irgendwann mal live sehe, wo ich glaube ich dann eher auf das Ganze drumherum, was ich sonst nicht sehe. Also jetzt, man hat ja dann doch immer diesen Fernsehblick und ich finde, bei Eishockey ist ja das Schöne, wenn man so einem live sieht, doch mal der Blick, den man dann aufs Drumherum werfen kann, was halt abseits des Pucks oder des Spielgeschehens passiert und sowas alles. Und da, ja, das ist bei Karlsson dann wahrscheinlich auch auffällig, wie er sich positioniert, was er so macht. Aber nicht nur bei ihm, ich glaube bei allen Spielern, einfach auf dem Level. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Niveau. Also mein Lineup wird übrigens noch angeführt, McDavid, Claude Giroux habe ich natürlich dabei.
Als ehemaliger Eisbär.
Pass. Ja, ewiger Eisbär, Nummer und das Dach gezogen bald. Pastrnak und Bergeron natürlich, weil die letztes Jahr so sehr gut funktioniert haben. Dieses Jahr haben sie auch noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Onkel Leo habe ich natürlich auch, musste ich holen, weil in unserer Fantasy-Liga werden natürlich auch Penalty Minutes gescored und Blockshots auch und so. Und dann ist Leo Komarov natürlich immer gut. Und beim letzten Mal, bei der letzten Hockey-Buddies-Ausgabe habe ich doch erzählt, wie gut ich Nikita Zaitsev finde von den Maple Leafs.
Ja.
Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Aber bei der letzten Ausgabe war es natürlich auch ein bisschen dadurch bedingt, dass Zaitsev mir bis zu dem Zeitpunkt auch sehr viele Punkte eingebracht hat.
Deine Analysen praktisch eigentlich nur nach deinem Fantasy-Team.
Ja, war bisher immer so.
Ja.
Deswegen bin ich bei den DL-Analysen auch immer so schlecht, weil da gibt's halt so wenig Daten.
Das war auch ein Riesenunterschied. Der, was du dort an Statistiken allein vor einem Spiel bekommst, bei der NHL ist unglaublich. Das ist ein halbes Telefonbuch voll mit Informationen zu jedem einzelnen Spieler, mit Highlights, Karriereverlauf und so weiter. Und der DL ist es immer so, habt ihr mehr als Schüsse und Bullies und die dann vielleicht noch richtig, auch was die Punkte angeht. Ja, ich also fand, das war auch so ein Traum zum Arbeiten. Da dachte ich oft an euch beide. Das wäre, glaube ich, ein Paradies für euch.
Ich war letztes Mal schon überrascht, dass mir in Nürnberg jemand halt wirklich nach jedem Drittel so eben die Schüsse in die Hand gedrückt hat. War sogar Nürnberg gegen Berlin, Tom. Die Schüsse in die Hand gedrückt hat und ja, also es waren wahrscheinlich echt nur die Schüsse noch zusätzlich und Pulli-Quote, genau. Pulli-Quote.
Aber ich habe mich schon gewundert, wo du das her hattest, weil das ist ja so nicht zu finden.
Ja, wobei die DL jetzt ein bisschen ein bisschen mehr macht momentan.
Aufgehübscht hat, ja, hat sie.
Also sogar so ein bisschen Shotmap.
Ja, aber nur in der App oder haben die das mittlerweile auch auf die Webseite gestellt?
Ich schau gerade.
Weil in der App habe ich die Shotmap gesehen und da war ich schon sehr überrascht.
Ich finde es gerade auf den ersten Blick nicht, aber ich glaube, es hat ja auch geheißen vor der Saison, dass es ein bisschen mehr werden wird.
Ja, aber erstmal ist es ja wieder weniger geworden, weil das Datenarchiv weg ist. Also vielleicht wird es ja dann mehr. Aber das ist ja auch clever. Man nimmt was weg, man sagt, es wird mehr, aber dann nimmt man erstmal was weg und dann gibt man nach und nach das wieder zurück, was schon mal da war und dann wird es ja quasi mehr.
Also Shotmap hat es noch nie gegeben, oder? In Deutschland.
Nein, das nicht, das stimmt.
Nee, die kommt jetzt, ja.
Das schaut mal unglaublich.
Du hast hier auch, ich habe hier gerade den Statistikzettel, ich kann euch mal kurz vorlesen, wenn es euch interessiert, was da alles so draufsteht. Was man da so, ich werde wieder den nachher auch nochmal per Foto dann vielleicht, dass man nochmal sehen kann, was das ist.
Hashtag Hockey Buddies.
Hashtag Hockey Buddies, Twitter-Handle @Zugzwang74 übrigens. Time on Ice, also du hast oben natürlich die Shot Summary, die nochmal abgleicht. Ist es sozusagen auf Even gelaufen oder Powerplay oder Shorthanded? Wer war da auf dem Eis und wie sah das aus? Und wie sah die Überzahlsituation beziehungsweise die Even-Situation aus? Es geht runter von 5 gegen 5 bis 3 gegen 3. Dann hast du die Face-Off-Summary auch entsprechend nach Even, Powerplay, Shorthanded und Total unterteilt. Und da hast du zu jedem Spieler nochmal, nach jedem Drittel kriegst du das Goals, Assists, Points, Plus, Minus, Number of Penalties, Penalty Minutes. Dann hast du bei jedem Spieler Time on Ice, dann seine Anzahl der Shifts, dann die durchschnittliche Zeit, die ein Shift pro Spieler hat, dann die Zeit, die ein Spieler auf dem Eis war im Powerplay, Shorthanded und Even. Dann Shots on Goal, Attempts Blocked, Missed Shots, Hits Given, Giveaways, Takeaways, Blocked Shots, Face-Offs Won, Face-Offs Lost, Face-Off Win Percentage, Powerplay, Shorthanded, Even Strength. Ja, und das war's dann. Das sind sozusagen die Sachen, die du dann siehst. Das heißt, ich bin großer Freund auch von dieser Time-on-Ice-Sache, dass du einfach siehst, wie viel Shifts spielt einer, wie lang ist er da durchschnittlich drauf, auch was hat er geblockt und diese Dinge, dass du es einfach, kannst du auf einen Blick von jedem Spieler das alles sofort abfragen.
Ja, also da schaue ich halt momentan, also wenn ich ein NHL-Spiel mache, was jetzt hoffentlich in Zukunft vielleicht auch noch ein bisschen mehr passieren wird, da schaue ich halt einfach, also da kannst du einfach auch, wenn du das Team vielleicht jetzt nicht ein paar Mal hintereinander gesehen hast, da kannst du ein bisschen was rausziehen. Genau. Jetzt zum Beispiel Time-on-Ice auch in Unterzahl. Also deswegen habe ich das auch vorher bei Nugent Hopkins gesagt, ja, das muss man natürlich schon werten, wenn ein Spieler viel in Unterzahl auf dem Eis ist und da halt arbeitet. Und was ich noch vergessen habe vorher bei den Oilers, dass zum Beispiel Pouliot und Landa zwei Spieler abgegeben wurden in der Offseason, die jetzt nicht so die großen Namen sind, aber die halt gute Penalty-Killer waren. Das kannst du halt schön über Time on Ice, kannst du das schön rausziehen einfach. Und das ist halt, das hat einfach einen Mehrwert auf jeden Fall. Ist halt einfach aber auch Arbeit, das zu erfassen.
Ja, wie das erfasst wird, keine Ahnung. Du kriegst den Zettel in jeder Drittelpause gebracht. Ich nehme an, dass da ein riesengroßes Team sitzen muss.
Ja, muss
das
ja.
Ganze
ja,
dann arbeitet.
Das Tracking ist sicherlich ein
Laufwand. Also es gibt ja, man kann ja die Game Reports auch auf der NHL.com-Seite finden. Und es gibt ja so ein paar Seiten, so wie hockeystats.ca, wo ja dann auch mehr oder weniger Zeit gleich zu dem Spielverlauf ja dann auch diese Possession Charts erstellt wurden, also die Puckbesitz Statistiken erfasst werden, und die, soweit ich das mitbekommen habe, gehen rein nur nach diesem Game Report. Also da ist ein Algorithmus dahinter, der das ausliest und daraus dann quasi diese Puckbesitz Dinger macht. Und weil da dann auch, ja, man hat ja diese Chiff-Charts, was du, glaube ich, auch angesprochen hast, wo du dann wirklich mit so Balken mehr oder weniger siehst, wann welcher Spieler auf dem Eis war, mit wem hat er gewechselt und so. Das ist auf den ersten Blick sehr unübersichtlich, wenn man einmal durchgeblickt hat, aber sehr aussagekräftig auch. Und mit diesen Dingern plus Time on Ice werden dann halt auch die weiteren Statistiken erfasst. Also das ist, da ist man wirklich, wirklich sehr, sehr weit vorne, was die NHL angeht. Da sind sie auch, da nutzen sie, glaube ich, auch so ein bisschen die Möglichkeiten aus der MLB mit. Und das ist wirklich, da sind sie wirklich weit vorne. Was sie um die Arenen herum vergessen, wie wir gelernt haben.
Wer da investiert, da kann ich auch noch mal kurz was zu sagen, weil im Kabinengang unten war beim Analyseteam der Senators die Tür auf. Und das sieht wirklich aus wie in einem, wie man so kennt, in so Filmen wie so ein klassischer War Room. Da trifft sich, da saßen irgendwie 8 Leute, keine Ahnung, wie viele Monitore und Computer da aufgebaut waren. Und du hast das Gefühl, die machen nichts anderes, als dieses Spiel zu analysieren, aufgrund dessen, was sie da vorhaben. Also du hast so ein paar Zeile gesehen, auch zwar eben nur in Sekundenbruchteilen. Aber wie stark ausgestattet die dann auch anreisen für so ein Spiel und wie groß dieses Team ist, was neben dem eigentlichen Eisteam dann nochmal da ist, um Spiele zu analysieren und mit den Statistiken zu arbeiten, diese zu erstellen, die ein Trainerteam aufzubereiten. Also ich kenne das so nicht. Hab das so in der Form noch nie gesehen, auch in der Größe noch nie gesehen. Also das war, es gibt so viele Kleinigkeiten, die sehr, sehr beeindruckend waren. Jetzt, wie gesagt, außerhalb der Halle lassen wir mal, aber in der Halle gab es ganz viele Kleinigkeiten, wo du einfach gedacht hast, wow, so kann das auch sein. Das war auch so ein Moment davon.
Tom, du wolltest noch über die Hall of Fame Inductees kurz sprechen, oder?
Ja, ich wollte es halt irgendwie nicht durchrutschen lassen, dass jetzt am am Wochenende wurde ja die neue Hall of Fame-Klasse quasi eingeschult. Die Hall of Fame-Klasse wurde eingeschult. ich glaube, die bekanntesten Namen aus der aktuellen Hall of Fame-Klasse sind natürlich Paul Kariya und Timo Selänne und Mark Recchi. Dazu kam dann noch Dave Andruschak. Jetzt muss ich hier schauen. Claire Drake, der in der Bilder-Category da in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Drake war, glaube ich, ein Hockey-Coach gewesen. Ja. Und dann gibt es noch Jeremy Jacobs, der Besitzer war, richtig? Oder ist?
Ist, glaube ich, von Boston Bruins, ne?
Genau. Er wurde aufgenommen. Und dann noch Danielle Goyette, eine Eishockeyspielerin, die in Kanada recht bekannt ist und hier auch viel für das Frauen-Eishockey getan hat, und sie wurde auch aufgenommen. Aber natürlich die großen Namen, deswegen hatte ich gesagt, das würde ich gerne nochmal ansprechen, sind für mich persönlich Paul Kariya und Timo Selänne. Mark Recchi hat, glaube ich, 2011, müsste er sogar noch mit den Bruins nochmal den Stanley Cup gewonnen haben, wenn ich mich nicht täusche, oder war zumindest in dem Team. Oh, aber wie gesagt, Paul Kariya, Timo Selänne, irgendwie so die bekanntesten Namen für mich persönlich, weil durch die Mighty Ducks, damals ja noch die Anaheim Mighty Ducks, noch ja, von der Disney Company besessen, und mit denen ja auch den Cup geholt und so dieses dynamische Duo. Und ich glaube, bei Paul Kariya, der ja fast 1000 Spiele, 1000 Punkte gemacht hat, in einer Ära, die mehr oder weniger, die ja als Dead Puck Era, also als den Zeitraum in der NHL bezeichnet wird, wo die wenigsten Tore gefallen sind, die von den Jersey Devils dominiert wurde, wo die wirklich ein sehr, sehr defensives Eishockey gespielt haben, sehr, sehr hartes Eishockey teilweise. Und da war Paul Kariya ein Spieler, der fast 1000 Punkte erzielen konnte. Leider die Karriere ein bisschen dadurch verkürzt worden, weil er halt schlimme Gehirnerschütterungen erlitten hat. Und eine der schlimmsten war dann auch in der Playoff-Serie gegen die New Jersey Devils, wo er von Scott Stevens einen harten Hit abbekommen hat, wo er auch kurz bewusstlos war, aber im selben Spiel wieder zurück aufs Eis gekommen ist und noch das 4-1, glaube ich, muss es gewesen sein, geschossen hat und damit dann auch das Spiel da in die Richtung gelenkt hat, war Spiel 6 in der Serie und hat Spiel 7 damit erzwungen.
An dieses Tor kann er sich übrigens nicht mehr erinnern.
Wie bitte?
Paul Kariya kann sich an dieses Tor nicht mehr, hat keine Erinnerung mehr an dieses Tor. Da gab es doch jetzt, was ist denn diese Dokumentation? Ich habe nur Ausschnitte bis jetzt gesehen, ich habe mir die noch nicht komplett angeschaut. Aber TSN Original Surfacing heißt die. Gibt es gerade auf YouTube, sehe ich gerade so ein 12-minütiges Feature auch. Also das sollte man sich dann, denke ich mal, auch mal anschauen. Und da sagt er eben, er hat no memory of Game 6. It's pretty frightening. Also er hat da weder an das Tor kann er sich erinnern, an gar nichts einfach.
Ja. Aber eine schöne Sache jetzt bei diesem ganzen Wochenende, es gibt ja dann auch immer so ein kleines Eishockeyspiel unter diesen ganzen, also wo dann die ganzen Hall of Fame-Mitglieder quasi so ein kleines Benefizspiel untereinander austragen oder Freundschaftsspiel untereinander austragen und dann halt die neu aufgenommenen da halt dann auch dran teilnehmen. Und dort haben Paul Kariya, Timo Seleni und Scott Stevens zusammen in einem Team gespielt und haben sich danach dann auch dazu geäußert und haben gesagt, dass irgendwie jetzt auch sehr so ein Gras über die Sache gewachsen ist. Und das finde ich dann auch wieder in irgendeiner Form ist es dann halt auch schön. Ja. Und bei Paul Kariya finde ich halt auch sehr interessant. Er hat sich ja wirklich sehr, sehr entfernt von der NHL. Er war ja auch bei wenigen großen Veranstaltungen jetzt auch zu dieser Centennial Season hat er sich da sehr rar gemacht, war nur bei wenigen Sachen wirklich dann offiziellen NHL-Veranstaltungen hat er sich da wenig gezeigt, weil er halt sehr kritisch diesen ganzen Umgang mit Gehirnerschütterungen und diesem ganzen Lawsuit, der da ja noch hinten mit dranhängt, diese Gerichtsverhandlungen und so. Finde ich es halt sehr schön, dass er jetzt in der Hall of Fame ist, dass er jetzt auch nochmal so ein bisschen eine Aufmerksamkeit bekommt, auch für die ganze Geschichte. Und die TSN-Sache, die du gerade angesprochen hast, habe ich noch nicht gesehen, aber werde ich mir natürlich anschauen.
Bei Recky übrigens, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, aber der hatte 2011 bei den Bruins, hat er nochmal 25 Spiele in den Playoffs gemacht, 5 Tore, 9 Assists, der war maßgeblich beteiligt auch an diesem Cup dann noch und hat ja dann Anfang der 90er mit den Penguins den ersten geholt und dann mit den Hurricanes 2006 auch einen, da wurde während der Saison getradet von den Penguins und dann eben zu den Hurricanes und dann hat er da einen von seinen 3 Stanley Cups gewonnen. 2000 Meister Assists in der NHL, 63 und eben 3 Stanley Cups, 97 Weltmeister und jetzt in der Hockey Hall of Fame. Und Seleni ist ja sowieso die Legende schlechthin. Also da das ist für mich so, das einzige Schade finde ich bei Seleni, dass er nicht sofort aufgehört hat, nachdem er den Cup gewonnen hat, mit den Anaheim Ducks, hätte einfach sagen müssen, okay, ciao. Das ist so, das habe ich nicht ganz verstanden, warum er dann nochmal weitergemacht hat. Aber ansonsten ist das für mich so Eishockey in seiner pursten Form.
Kariya hat übrigens eine sehr bewegende Rede gehalten. Die haben wir dann alle, diese Speech an dem Wochenende. Und Kariya hat sich nochmal extrem bei Seleni auch bedankt dafür, also es gibt für ihn nichts Schöneres, als mit seinem Freund jetzt in der gemeinsamen Hall of Fame Class zu sein. Und ohne ihn wäre er gar nicht hier. Und es ist der beste Spieler, mit dem er je spielen durfte. Und er ist dankbar für jede Minute, die er mit ihm verbringen durfte. Und er wird immer sein Freund sein. Also es hatte fast schon so einen persönlich rührenden Touch, wie man ihn ja eigentlich dann ganz gerne mag in solchen Momenten. Ja. Also wer sich Emotionen gerne hingeben mag, die Rede von Paul Kariya nochmal anschauen.
Die Reden sind eh immer, finde ich, sehr interessant. Also die sind ja auch in 10 bis 15 Minuten angeschaut. Das finde ich schon immer auch, fand es damals auch ganz witzig, was, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber Niklas Lidström erzählt hat, als er zu den Detroit Red Wings gekommen ist, Und dann wurde er gefragt, was er für eine Rückennummer haben will. Und der hat überhaupt nicht nachgedacht und hat er gesagt, ja, die 9, weil die hat er in Schweden auch. Nur dummerweise stand, hing halt die 9 schon unterm Stadiondach mit dem Namen Hau drüber. Und dann hat er sich auch ein bisschen auslachen lassen dürfen, aber mittlerweile ist halt die 5 von Nitzum dann ähnlich legendär zumindest, ja. Kurzer Sprung noch in die DEL. Ganz kurzer, würde ich vorschlagen, weil ich euch vorher auch geschrieben habe und von euch wissen wollte, nachdem ja jetzt so ein gutes Viertel der Saison vorbei ist und Deutschlandcup gespielt wurde, wer für euch der dominanteste Spieler der Liga ist. Das würde mich interessieren, weil bei mir ist es, also man kann sich natürlich die Scorerliste anschauen und dann weiß man es vielleicht schon, aber es ist, denke ich, für mich war in der letzten Saison ja Konrad Abelshauser der dominanteste Spieler der Saison und Patrick Reimer ist zweimal in Folge Spieler der Saison MVP geworden und ist natürlich jetzt auch wegen seiner Verletzung noch nicht so dominant in dieser Saison. Deswegen, ja, fände ich da interessant, wer das für euch ist, Tom.
Ich bin da relativ langweilig. Ich finde, dass Kiefer Coyne wirklich eine großartige Saison spielt. Hatte ja auch, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber hatte ja wirklich eine sehr lange Scoring-Streak gehabt. Wie viel, das weißt du bestimmt, Fetzi.
12 oder 13 Spiele war bis zum Spiel gegen die Krefeld Pinguine. Das habe ich nämlich kommentiert und dann war es vorbei. Aber warte mal, ich schaue es dir kurz nach, aber red noch weiter.
Aber ich finde halt bei ihm wirklich, wirklich stark. Also fällt dann manchmal auch gar nicht so großartig auf, dann ist er plötzlich wieder da, macht dann 3-4 richtig gute Aktionen, macht seine Vorlagen, macht seine Tore. Und ist ja auch so ein Spieler, glaube ich, den du manchmal, den du vielleicht jetzt gerade in diesem Kader, das ERC Red Bull München vielleicht im ersten Moment gar nicht auf dem Plan hast, da hast du andere Namen, die da vielleicht eher ins Auge stoßen, und Kiefer Coyne ist da bisher für mich der dominanteste Spieler der DEL bisher. Ja.
13 Spiele waren es in Folge, also ersten beiden nicht gescored und dann eben 13 Spiele in Folge bis zum 3-2 nach Verlängerung gegen die Krefeld Pinguine und jetzt in den letzten 4 auch schon wieder Scoring Streak und halt zwischendrin 3 Assists gegen die Tigers, gegen die Straubing Tigers, 4 Assists gegen Bremerhaven, also macht es ja eher über die Assists, über seine Pässe, über seine Übersicht.
Ja, 6 Tore, 23 Assists nach 20 Spielen.
Ja. Sven?
Ja, O'Coin ist natürlich, wäre auch sozusagen meine erste Wahl gewesen. Ich habe mir schon mal eine Variante B überlegt für den Fall, dass O'Coin genommen wird. Weil ich denke, 24 Assists in 20 Spielen sprechen einfach für sich. Eigentlich müsste ja Thomas Larkin sein, über den redet ja jeder momentan. Nein. Aber okay. Nein, ich hätte mich dann. Wir nicht. Auch gut, gerne. Auch, Spaß. Auch genommen. ich hätte mich für Pinisotto entschieden als Variante 1b. Also, ich habe München jetzt einmal im Stadion live gesehen dieses Jahr bisher. Das war daheim gegen Köln. Und ich finde, das ist einfach ein Spieler, der einen Unterschied macht, der Mannschaft nochmal ein Extra gibt und sie auf ein Level hebt, gerade auch mit seiner Aggressivität, die er an den Tag legt. Auch mit der Härte, aber Tom, hör mal kurz weg, der ist in der Plus-Minus-Bilanz momentan vorne in der DEL. Also ich weiß darum, wie es einzuschätzen ist. Aber das finde ich schon, Pinisotto finde ich einen Riesenfaktor bei München, den man... Ja, also sagen wir so, mit der Wegwehr wird ihnen wirklich was fehlen. Natürlich bei O'Coin noch mehr, aber die gesamte Reihe ist einfach überragend. Du kannst auch Mazek noch dazu nehmen, aber Pinisotto wäre dann so meine 1B-Lösung gewesen, wenn O'Coin schon genannt wird.
Ja, die spielen ja zusammen, die drei. O'Coin, 6 Tore, 23 Assists, Mazek 10 Tore, 10 Assists in 20 Spielen, also Punkt pro Spiel. Pinisotto in 19 Spielen 10 Tore, 9 Assists, also ein Punkt pro Spiel. Und Kiefer Coyne, ich hatte den im Spiel gegen Krefeld eben im Interview, da hat er auch gesagt, das ist halt so auch so ein bisschen sein Erfolgsgeheimnis, dass halt die Linie halt sich eingespielt hat, dass die sich kennen, Powerplay auch jetzt immer eigentlich gleich ist und halt einfach Pinisotto und Mazek sich freilaufen und er dann eigentlich nur noch den Pass spielen muss und das ist natürlich dann so ein bisschen ein Statement, das sind schon auch gute Pässe, aber er hat ja auch recht, also er hat halt einfach auch zwei gute Mitspieler. Und dann dürfen wir aber, glaube ich, jetzt haben wir beide München, ich habe ja immer noch habe mich ja schon so ein bisschen zum Taylor Aronson Fanboy entwickelt, ja, in dieser ersten Saisonphase. Also die Thomas Sabo Ice Tigers, die sind in dieser Saison, früh in der Saison, 20 Spiele, ja, noch nicht mal die Hälfte, aber die sind in dieser Saison echt mal fällig fürs Finale, glaube ich. Die haben echt eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und Aronson, kann ich mich, glaube ich, nur wiederholen, gefällt mir wirklich gut. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt schon als dominantesten Spieler der Liga bezeichnen kann, wahrscheinlich nicht. Die Ice Tigers kommen mir da auch in dieser Saison ähnlich wie die Münchner jetzt in den letzten Jahren über die Ausgeglichenheit, über die Tiefe im Lineup. Also so groß rausheben muss man da gar keinen, glaube ich. Aber Aronson jetzt mit, wenn wir auf die Punkte schauen, 3 Tore, 12 Assists, also 15 Punkte und eben halt einfach auch der Eye-Test. Das ist halt einer, der nicht nur scored, sondern der halt auch genau weiß, wann er nach vorne geht. Und für mich ist das ja so ein bisschen ein Center auf der Verteidigerposition mit der Übersicht, die er hat. Also der ist eigentlich auch zu stark für die Liga.
Was ich gedacht habe, hättest du mich vor einigen Wochen danach gefragt, und das zeigt dann, wie formabhängig sowas dann auch ist und ergebnisabhängig sowas ist, hätte ich mit Sicherheit Timo Pielmeier genannt. Ohne eine Sekunde zu zögern. Und einfach durch diesen Negativtrend in den Ingolstadt reingekommen ist die letzten Wochen, ist er bei mir einfach rausgefallen.
Ja, also der hat jetzt da momentan auch nichts verloren in der Liste. Aber ja vor ein paar Wochen. Ja. Wobei es immer schwierig ist, halt dann Tor zu nennen beim dominantesten Spieler der Liga. Weil man sieht halt jetzt in Ingolstadt, wie viel halt auch da noch mit reinspielt ins Torwartspiel. Und dann sind wir doch schon bei unserer allseits beliebten Trivia angelangt. Hast du eine neue Frage,
Sven? Okay. Ich hab was Neues. Okay. Ich hatte zum Glück auch da so eine Ausfallversicherung im Hinterkopf.
Sehr gut.
Aber dann, jetzt frag nicht nach Pinizotos Bulli-Quote.
Pinizotos.
Nee, das war's
nicht. Eiszeiten.
Herr Pinizotto hat eine großartige Bulli-Quote von 50%, das soll man schon mal erwähnen.
Wie viel hat er genommen? 3?
2.
2.
Ein gewonnen, ein verloren.
Okay, das war, ich habe jetzt bei drei Bullis eine Bulli-Quote von 50% zu haben, ist jetzt auch nicht.
Ich habe so schnell drüber geredet, damit es nicht auffällt.
Meine Frage wäre natürlich gewesen, wer die beste Schussquote in der DEL hat, aber das ist zu einfach. Okay, lassen wir.
Also kommen wir
nachher zu.
Wenn es um wahrscheinlich immer noch Coloric, oder?
Hungerecker.
Echt? Hungerecker, okay.
49% oder so. Ja. Total abartig.
47,1. Ja? 47,1. Aber Coloric ist nicht mal Top 3 bei Mannheim. Coloric ist bei für seine Verhältnisse schwachen 15,6%. Ja, Sven, du bist natürlich der Erste, der die Frage stellen darf. An wen willst du die denn stellen?
Nachdem Tom mir ja die erste Frage kaputt gemacht hat, muss die an Tom gehen.
Okay, gut. Dann stell sie, du weißt ja, ein bisschen warten zwischendrin, eine kleine Uhr imitieren. Hast du unseren Podcast schon mal gehört? Ja, ich glaube schon. Und dann, und dann auflösen.
Ich bin doch der eine, der alle Folgen gehört hat. Oder
ja,
so.
Ja.
Nee, das ist Le Affant.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, genau. Also Sven, wir müssen dich auch nochmal daran erinnern, ein bisschen auch zurechtweisen. Wenn du von Le Affant sprichst hier bei den Hockey Buddies, dann bitte nur im Zusammenhang mit Edelhörer Le Affant. Okay. Genauso, wenn wir über dich dann wieder sprechen, wenn du mal nicht dabei bist, dann sagen wir auch Edelhörer Sven Metzger. Ja. Also,
Le Affant. Also Edelhörer
Le Affant. Genau, ihr habt euch auf jeden Fall schon den Status Edelhörer erarbeitet.
Anfang November, die Frage, machte Patrick Marleau sein 100. Career-Game-Winning-Goal? Meine Frage ist nun, wie viele Spieler haben bisher die Marke von 100 Career-Game-Winning-Goals in der NHL überschritten, beziehungsweise erreicht? Und einen Zusatzpunkt gibt's noch, wenn du mir sagst, wer auf Platz 1 steht.
Oh, aber darf ich da kurz, hast du da so ein bisschen Abweichung, weil wenn man, also so Abweichung von 2 oder so oder irgendwie sowas, eine kleine Abweichung ist drin,
klar,
oder?
Ja, klar, Abweichung nehmen wir.
Okay.
Den Zusatzpunkt habe ich sicher.
Da brauchen wir auch keine Abweichung.
Den Zusatzpunkt gibt's nur, wenn du den eigentlichen Punkt hast, Tom. Das ist auch geil. Das wäre geil für die Oilers, diese Vorgehensweise. Einfach immer gleich 3 gegen 3 noch einen Zusatzpunkt mitnehmen, egal wie das eigentliche Spiel ausgegangen ist. Den haben sie nämlich dann auch immer sicher.
Abweichung von 2. Lassen wir zu. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Was war nochmal die Frage? Nein. Wie viele Spieler die 100 Marke, ja. 100 ja. Game Winning Goal Marke geknackt haben? Ich glaube, das waren 7. Und den Zusatzpunkt gibt's für Jaromir Jagr.
Der Junge macht mich fertig. Mit Malo waren es 8 insofern. Aber die 7 stimmen, ja. Also es waren 7 vor Malo. Und Jagr ist auf 1, stimmt auch. Gordie Howe mit 135 und Gordie Howe auf 2 mit 121.
Gretzky?
Esposito auf 3, Brett Hull und Teemu Selanne gemeinsam auf 4, Brendan Shanahan auf 6 und Jerome Iginla mit 101 auf 7. Und jetzt ist Marlo mit 100 auf 8 dazugekommen.
Ich muss dazu sagen, ich höre ja auch viele, viele andere Podcasts, unter anderem halt auch mit Leafs-Bezug. Und da haben sie, als Marlo den Meilenstein erreicht hat, haben sie halt auch darüber gesprochen. Und da ging es dann auch darum, warum Gretzky nicht so viele Game-Winning Goals hat. Und da fand ich die Theorie eigentlich am schönsten, dass Gretzky halt so viele Tore geschossen hat, dass dann wahrscheinlich einfach, also ein Game-Winning Goal ist ja immer nur ein Tor. Und Gretzky hat aber so viele Tore geschossen, dass du automatisch denkst, ja, der muss unendlich viele Game-Winning Goals haben. Aber hat er halt nicht, weil es kann ja immer nur ein Tor, also wenn du in einem Spiel 5-mal triffst, dann ist ja trotzdem nur ein Tor davon das Game-Winning Goal, als Beispiel gesagt. Deswegen täuscht es, glaube ich, bei Gretzky einfach durch die Gesamtstatistik, dass man da denkt, dass er so weit oben ist.
Er hat auch nie, der 91 hat er, Wayne Gretzky.
Naja, gut, das ist jetzt auch nicht so weit weg, ne?
Auch nicht so weit weg von 100.
Ist ja enttäuschend, oder?
Also. Ja, bust. Total bust.
Und der nächste, der dran ist, wäre und das auch noch schaffen wird, ist Alex Ovechkin mit 96.
Meinst du, der schafft das?
Noch 4 Tore, 4 Game Winner, möglicherweise. Möglicherweise.
Diese Saison vielleicht sogar schon.
Ihr werdet es nicht glauben, in Vorbereitung auf die Sendung hatte ich so viele Fragen, da war auch eine mit Ovechkin dabei, eine ganz spannende. Ich habe eine spannende Statistik gelesen an seiner Karriere, bisher nur, ich glaube, in 9 Spielen keinen Schuss aufs Tor gebracht und 3 davon waren im Februar.
Ach, Wahnsinn.
Ich möchte noch kurz anschließen an diese Frage, weil ich das kürzlich gesehen habe, weil wir auch über Dreisaitl gesprochen haben. Wie war denn das? Dreisaitl jetzt schon auf Platz 2, glaube ich, oder auf Platz 3, was die Overtime-Winner für die Oilers anbelangt.
Aller Zeiten.
Ja, ja. Also ganz weit oben. Ja, ja. Was? Also das ist Wahnsinn. Oder das war echt eine verrückte Statistik. Verdammt, ich finde es jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall Jari Kurri ist auf Platz 1 bei den Oilers, bei Overtime Goals mit 7. Und Dreiseitel ist jetzt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, bei 5 oder bei 4. Auf jeden Fall, ja, da schon vorn dabei. Jetzt finde ich es nicht.
Wie lange wurde in der NHL mit Unentschieden gespielt?
Weiß ich jetzt auch nicht aufs Jahr genau. Aber das spielt natürlich eine Rolle, klar. Aber trotzdem zeigt es auch, dass... Oh. Wo ist jetzt verdammt nochmal Dreiseitel? Redet ihr weiter. Ich muss das rausfinden.
Also erstmal.
Hören Sie, wie 3 Leute an ihren Rechnern sitzen und tippen.
Ja, ja, genau.
Ja, das ist immer der letzte Teil. Der letzte Teil des Podcasts ist immer so. Das ist so.
Ja, ja. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen suchen.
9 hat Dreiseitel hat 9 an der Game Overtime Goals, 4 hat 3.
4, genau. Und Kurri hat 7 und das sind die meisten bei den Oilers. Jetzt pass auf, ich habe doch jetzt gerade hier die Statistik offen gehabt, ich muss einfach sortieren nach Mannschaften. Also ich habe das vorher nicht zustande gebracht. Als ihr gesprochen habt, habt ihr schon mal, weil das geht ja bei NHL.com, da kannst du auch schön nach Mannschaften sortieren. Das geht ja bei anderen Seiten nicht. Und Tom, du findest dann gleich mal raus, ab wann es Verlängerung gibt. Ist jetzt auch noch eine Trivia für alle Zuhörer.
Ach, das mache ich jetzt, okay.
Oder? Wolltest du doch. Und ich finde raus, ich gehe jetzt nur auf die Oilers, was die Overtime-Tore anbelangt. jetzt pass auf, hier, Game by Game muss ich nämlich eingeben und dann Edmonton Oilers. Genau, Jari Kurri ist, hat 7, ha, da ist es, Jari Kurri 7, Taylor Hall und Ryan Smith 5 und dann kommt Dreisaitl mit 4.
Wahnsinn.
Connor McDavid 3. Okay.
Ich wollte gerade sagen, mehr als McDavid auch.
Ja.
Ja, stimmt, hat er auch mehr gespielt, ja.
Und Wayne Gretzky nur einen Overtime-Winner. Lag aber auch daran, dass die Spiele mit Gretzkys ja. Beteiligung nie in die Overtime gingen. Weil
da hat sie also vorher schon abgeschossen.
Ja, eben, genau.
Ach, das ist ja wieder geil. Ich hab's gefunden.
Ja.
Auf Wikipedia. Ich zitiere mal. In der National Hockey League wurde zur Saison 1983-84 wieder die Sudden Death Overtime Variante von maximal 5 Minuten Dauer eingeführt, nachdem die damalige Regular Season Overtime zuvor 1942 aus wirtschaftlichen und vor allem reisetechnischen Gründen abgeschafft worden war.
Also hat Gretzky ja eigentlich fast durchgängig in der Overtime
Era
schon gespielt.
Ja. Ja.
Okay, wenn wir gerade bei den Oilers sind oder bei Gretzky sind, noch ganz kurz hinterhergeschoben. Meiste Tore pro Spiel in der NHL-Geschichte.
Für einen Spieler.
Ja, na okay, das ist einfach heute mein Trivia, weil ich hatte eigentlich eine andere und die kommt mir jetzt, nachdem das, was ihr gefragt habt, ein bisschen affig vor. Also Tom, jetzt mit deiner Frage an mich.
Bin ich jetzt dran?
Ja, ja.
Okay, und zwar habe ich eine Studie gefunden, und die hat Daten ausgewertet seit der Saison 2000-2001 und hat geguckt, in welche Teams haben im Schnitt wie viele Kämpfe pro Saison und haben dann auch geguckt, in welchen Duellen gab es die meisten Kämpfe, also in den letzten 17 Jahren quasi. Mhm. Um das kurz einzuordnen, die Philadelphia Flyers hatten 66,5 Kämpfe pro Saison in diesem Zeitraum oder haben jetzt quasi einen Schnitt von 66,5 Kämpfen pro Saison, führen damit die Liga an. Und die wenigsten Kämpfe, da muss man aber natürlich damit reinnehmen, dass die Jets ja ein bisschen später erst dazugekommen sind, sind die Winnipeg Jets, die Detroit Red Wings, Entschuldigung, mit 27,1 Kämpfen pro Saison. So, meine Trivia-Frage ist jetzt, welches Duell der NHL hatte in diesem Zeitraum seit der Saison 2000-2001 die meisten Kämpfe?
Im Schnitt pro Spiel oder allgemein?
Insgesamt? Nee, insgesamt. Also wie viele Kämpfe gab es in diesem, nee, nicht wie viele Kämpfe, sondern, das wäre dann der Bonuspunkt, die Frage bezieht sich auf das Duell.
Okay.
Also zwischen welchen beiden Mannschaften gab es die meisten Kämpfe seit der Saison 2000-2001?
Okay.
Könnt ihr gerne auch beide beantworten.
Tick, zack, tick, tick, zack, tack, tick, tick, zack, tack, tick, tick, tack. Also müsst ihr eigentlich dann eine fette, die müssten die fettesten Rivalries sein in den letzten Jahren. Mhm. Da hätte ich die zwei Tipps. In der Zeit war doch schon Detroit und Colorado war doch schon eine krasse Rivalry. Da gab es doch einmal, mehrmals Vorfälle und Brawls. Ich weiß nicht, ob dann so komplette Bench-Clearing-Brawls dann auch da reinzählen. Dann wäre das mein Tipp. Und sonst wäre mein Tipp Canadiens gegen Bruins. Aber das sind halt einfach so jetzt mal, das sind aus meiner Sicht so die größten Rivalries jetzt in den letzten 20 Jahren. Sven, was sagst du? Also,
Ich wäre, klingt jetzt irgendwie wie nachgeplappert, aber ich wäre bei Bruins gegen Habs gewesen.
Patsy, du bleibst bei...
Ja, sonst ist es ja langweilig, dann machen wir jeder einen Tipp, genau.
Ja, dann hat Sven gewonnen.
Ui.
Es ist tatsächlich 308 Fights gab es zwischen Canadiens und Bruins in diesem Zeitraum.
Muss ich sagen, das wäre eigentlich mein erster Tipp gewesen, ja? Also das möchte ich schon nochmal richtigstellen hier, ja? Diese Trivia ist das Wichtigste in diesem Podcast für mich. Ich kann nicht gut schlafen, wenn ich da mit einem schlechten Gefühl rausgehe.
Eine Rivalität, die, glaube ich, auch immer wieder so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, die hier auf Platz 2 mit 290 Fights geführt wird, ist tatsächlich Chicago Blackhawks gegen St. Louis Blues.
Hey, krass. Okay, ja. Hätte ich vielleicht noch irgendwie so Battle of Alberta noch?
Das ist auf Platz 3 mit 253 Fights, Calgary gegen Edmonton.
Ja. Und ist da der Fight mehr von Tortorella auch mit drin? Nach dem Spiel an der Kabine? Also Fight?
Nee, das war Vancouver.
Ach stimmt, das war Vancouver, genau. Vancouver, ja, genau, war Vancouver, ja, stimmt.
Ja. Vancouver, auf Platz Calgary. 4, um die Top 5 da vollständig zu machen, auf Platz 4 Toronto Maple Leafs gegen Detroit Red Wings. Mit 251 Fights, was ich interessant finde, weil die Red Wings ja statistisch die wenigsten Fights pro Saison quasi haben. Und auf Platz 4 tatsächlich New York Rangers versus Philadelphia Flyers mit 245 Fights. Okay.
Gut. Interessant. Dann bin ich jetzt bei meiner eigentlich sehr, sehr einfachen Frage, also von der Formulierung her. Welcher Spieler hat in der NHL-Geschichte die meisten Tore pro Spiel? Also da den höchsten Wert. Tore pro Spiel, und zwar mindestens 200 Tore geschossen in seiner NHL-Karriere.
Also du meinst den Durchschnitt, also Durchschnitt...
Goals per Game halt.
Ja.
Ja, an Sven. Oh Gott. Tick, oh Gott. Zack, tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Oh, und muss schon mindestens 200 Tore geschossen haben.
Ja. Also eigentlich sind okay. die da oben sind, die wirklich die großen Namen, die haben halt alle dann mindestens 400 Tore.
Ja, ja, okay.
Ja.
Sven?
Puh. Ich schwanke. Natürlich bist du sofort bei Gretzky einerseits.
Na, ist zu einfach.
Aber ich. Nee, Moment. Einerseits. Hallo? Kunstpause extra. Brett Hull.
Eieiei. Das ist gut.
Sven? Tom?
Ja, das ist schon schwierig. Über ihre komplette Karriere gesehen, ne?
Ja. Ich habe jetzt nochmal, also ich habe hier bei NHL, das ist ja wirklich Wahnsinn, bei NHL.com nochmal schnell eingegeben, Filter Results By. Also ich habe Goals per Game natürlich gesucht und dann Filter Results By und dann habe ich Goals größer gleich 300 eingegeben. So, jetzt habe ich die Liste der Stars sozusagen hier, Goals per Game. Und auf 1 ist, Tom?
Ich lehne mich aus dem Fenster, ich bin mir nicht sicher. Aber Crosby, würde ich sagen. Aber ich bin mir nicht sicher.
Beide falsch.
Ja, dachte ich mir.
Es ist Mike Bossy.
Tatsache, ja. Vergisst man auch schnell, ne? Ja.
Wir hatten ja Mike Bossy letztes Mal, glaube ich, schon bei Selanne. Als Selanne hat ja damals den Rookie-Rekord von Mike Bossy geknackt. Also als Selanne 76 gemacht hat, hatte vorher Bossy noch den Rekord. 52, 53, 54, Bossy's record is no more. 0,76 Tore pro Spiel. Also das ist echt brutal. Der hat 752 Spiele nur gemacht und da 573 Tore geschossen. Und jetzt kommt die Liste. Auf 2 Marion Lemieux, 0,75, also ganz knapp hinter Bossy. Dann kommt Bure mit 0,62. Allerdings halt auch deutlich weniger Tore, 437 in 702. Dann kommt schon Ovechkin mit 0,61, Gretzky mit 0,60, Brett Hull 0,58, Bobby Hull 0,57. Und wenn wir dann jetzt von den aktuellen Spielern noch Steve Stamkos auf 12, 0,54. Und dann kommt erst auf Platz 25 Sidney Crosby mit 0,48. So, und jetzt, pass auf, extra Frage noch. Filter Results by, pass auf, all Skaters, all Teams. Wo sind wir? Origin, hier. Germany. There's no data to display. Irgendwas ist falsch gelaufen.
Das war schon,
hat keiner
über 300 Tore geschossen wahrscheinlich.
Ah ja, genau, das ist der Fehler. Genau, der ist noch drin, der Filter. Der Filter ist noch drin, richtig. So. Genau, über 100 ist auch schon zu schwierig, dann müssen wir sagen mal über 30. So, jetzt. Goals per Game über 30.
Ich bin in derselben Statistik gerade drin, ich habe dann auch noch eine Anschlussfrage.
Okay, Goals per Game bei, also nein, pass auf, über 30 geschossen in der NHL, Goals per Game. Leon Dreiseitel auf der 1 mit 0,27, vor Sturm 0,26 und Hecht 0,22. Wobei halt Sturm 242 gemacht hat und Hecht 186, aber Dreiseitel mit 55 in 204 Spielen mittlerweile 0,27, die beste Quote. Es gibt insgesamt nur, jetzt nehme ich den Filter mal komplett raus und dann kommt man auf die Statistik, dass insgesamt nur 19 Spieler mit deutscher Herkunft in der NHL ein Tor geschossen haben.
Ach, das wäre auch eine schöne Trivia gewesen. Ich glaube, wie heißt der jetzt bei den Vegas Golden Knights, der jetzt wieder zurück in die KHL gegangen ist?
Chipachev.
Chipachev?
Chipchef. Was haben Sie gesagt? Chipachev heißt eigentlich. Chipchef.
Hatte ich irgendwas, ich kann mich auch täuschen, der erste Spieler, der zurücktritt und kein NHL-Tor geschossen hat, das kann ja auch nicht sein.
Hat ein Tor gemacht. Der erste Spieler, der gemacht, in seinem ersten Spiel gleich ein Tor geschossen hat und dann kein weiteres NHL-Spiel mehr gemacht hat oder so, irgendwie sowas in die Richtung vielleicht, oder?
Ich muss sowas wieder speichern für die Hockey-Buddies.
Wie gesagt, jeder russische Spieler soll sich unbedingt überlegen, bevor er den Schritt macht. Er hat sich sehr beschwert über die Vegas Golden Knights.
Ja gut, der ist aber auch alt, ne? Also, oder war ja schon relativ alt. Also jetzt 30 ist der doch auch schon, ne? Mhm. Naja. Ich hatte hier noch was. Ich habe jetzt hier auch nochmal deinen Filter laufen gehabt, ne? Hier, Goals by... habe jetzt Filter Results mit mindestens 200 Toren gemacht. Und jetzt sagt mir doch mal von dieser Liste, die wir eben hatten, wo Mike Bossy ja die meisten Goals per Game geschossen hat, aus dieser Liste, welcher Spieler hat am häufigsten das allererste Tor eines Spiels für seine Mannschaft geschossen? Oder hier steht Time Scored First Goal of Game, also wahrscheinlich allgemein für das Spiel das erste Tor. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Hat 1719 Spiele absolviert in der NHL. Insgesamt 766 Tore erzielt. 1153 Assists. Eine Plus-Minus-Wertung von 321.
Sag's.
Jaromir Jagr hat 135 Mal das erste Tor des Spiels geschossen. Ja.
War das nicht die Game-Winning-Goal-Statistik, die wir vorhin hatten? Genau, mit doch 135 Mal hat Jaromir Jagr ein Game-Winning-Goal gemacht.
Ja, das war ja lustig. Ja, stimmt, das ist genau dieselbe Zahl. Der hat die Game-Winning-Goals, kann ich mir daneben auch anzeigen lassen, das ist genau derselbe.
Ja, die haben halt immer
also so immer, gewonnen, wenn Jagr das erste Tor schießt, ist auch ein Game-Winning-Goal. Kann man jetzt einfach mal so sagen.
Jedes Spiel geht dann 1-0 aus.
Genau.
Ich hatte ja noch mal sowas mit... was sehr interessant war, das habe ich aber, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erzählt, Error-Adjusted Goals per Game.
Mhm.
Und es gibt es auch auf Hockey Reference Adjusted Statistics. Also da ging es halt darum, ja, Mike Bossy hat eben die meisten, also Gretzky hat die meisten Tore geschossen, Mike Bossy hat die meisten pro Spiel geschossen, also da den höchsten Wert. Und dann ging es halt darum, wer glaube ich, Error-Adjusted der beste Torjäger der NHL-Geschichte war, wurde halt dann praktisch das mit dem, also dann halt komplette Saison oder in den Spielen, die er gemacht hat, insgesamt Tore pro Spiel und das halt dann irgendwie relativiert. Und ich bilde mir ein, es war dann am Ende Lemieux, der da vorne war in der Liste, weil ich meine, Bossy hat in den 18ern gespielt und Lemieux ist ja bei Tore pro Spiel nah dran und hat in den 90ern gespielt und ist, ja, deswegen glaube ich, war er da auf 1. Aber bin mir nicht mehr ganz sicher. Muss ich noch irgendwie benachrichtigen.
Er hat 73 Shorthanded Goals gespielt.
Wer?
Gretzky. 73 Shorthanded Goals. Aber jetzt muss ich mir Sachen verkneifen, weil sonst haue ich hier schon die nächste Trivia-Frage raus. Das ist...
Eine aktuelle Statistik hätte ich noch. Braden Holtby hat vor kurzem sein 200. Sieg errungen als Torhüter.
Ja.
Auf der Liste der Spieler, die die wenigsten Spiele dafür gebraucht haben, der Torhüter für 200 Siege, wo steht er da?
Platz 2, ne?
Kann mal einer den Kanzock aus der Leitung nehmen? Das ist ja die Hölle, ja.
Es müsste Brodeur und dann Holtby sein, ne?
Ja. Nee, Kent Dryden auf.
Ach, ja. Kent Dryden, ja. Das habe ich auch irgendwie mitbekommen.
Kent Dryden hat auch ein großartiges Buch geschrieben. Kann man empfehlen.
Ich habe hier nochmal NHL Leaders Adjusted Statistics und da wäre halt eben, was ist denn das jetzt? Wo heißt denn Skips? Adjusted Goals, NHL, Career Leaders, und da wäre Hauer auf der Nummer 1.
Jack Guardi.
Genau. Hau 1, Jager 2, Gretzky 3, Selanne 4. Jetzt pass auf, Adjusted Statistics. Ja, nee, ich finde das nicht mehr mit den Toren pro Spiel. Irgendwann finde ich das. Freunde, gut, dass wir die Trivia so schnell hinter uns gebracht haben. Dauert normalerweise länger.
Ja, schade eigentlich.
Gut, dass wir dieses Mal so straight geblieben sind bei der Trivia.
Ich hätte noch 3 Fragen.
Für die nächsten Male. Sven, erzähl doch nochmal den Hörerinnen und Hörern, wo man von dir hören kann und wo man von dir lesen kann.
Hören kann man mich bei meinsportradio.de unter anderem. Da gibt's einen Talk zum SC Freiburg, den bestimmt jeder Eishockey-Fan interessiert.
Füchsle-Talk, nein.
Es gibt eigentlich jeden Montag einen Rückblick aufs Wochenende der DEL. Da die Adler Mannheim, ich wohne ja hier in der Nähe von Mannheim, diese Saison sehr viele Freitagsheimspiele haben durch die Arena-Belegung, stellen wir eigentlich auch jedes Wochenende Berichte live. Also samstags gibt es meistens einen Bericht von Freitagabend mit Stimmen, Interviews zum Spiel der Adler, eine Einschätzung zum Spiel. Das könnt ihr finden auf meinsportradio.de, gibt es auch als App oder als Podcast dann jeweils. Lesen könnt ihr mich vor allem eben auf Twitter @zugzwang74. Wer sich da kontakten will, wie auch immer, sehr gerne. Herzlich willkommen.
Und außerdem bist du heute gewesen die Hälfte der besseren 2/3 der Hockey-Buddies. Die andere Hälfte der besseren 2/3 der Hockey-Buddies ist Tom Kanzok. Zu finden auf Twitter unter @beatbulette und natürlich Autor bei www.hauptstadteishockey.com, auf Twitter zu finden unter @eisbärennerds. Tom, erzähl mal, was so eure nächsten Projekte sind. Du hast ja hier völlig crazy das Powerplay der Eisbären Berlin zum Beispiel analysiert, dir jedes Powerplay angeschaut und das dann analysiert und das dann noch an Uwe Krupp geschickt, und deswegen gehen die Eisbären Berlin jetzt ab Weihnachten komplett durch die Decke. Ja, was sind so eure nächsten Artikelprojekte?
Momentan sind wir da ein bisschen oder habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, was man sich da so angucken könnte jetzt in so Richtung Weihnachten dann, dass man da vielleicht nochmal was macht. Morgen beziehungsweise heute, wenn die Hockey Buddies erscheinen, sind wir tatsächlich zu Gast bei Eisbären Live. Das ist der halboffizielle Podcast der Eisbären Berlin. Mhm. Ich glaube, dort werden wir vielleicht mal so eine Umfrage starten, was es denn so gewünscht ist. Ich denke, wahrscheinlich wird es eh wieder Richtung Special Teams gehen, oder es wird dann so allgemein was irgendwie so zu den Spielsystemen. Lustig, dass du das sagst, an Uwe Krupp wurde das nicht weitergeleitet, aber ich weiß zumindest, dass die sportliche Leitung da wohl mal einen Blick drauf geworfen hat, was ich sehr interessant fand. Und ja, vielleicht hat's ja was gebracht. Vielleicht, mal gucken, vielleicht sprechen sie uns morgen drauf an. Vielleicht habe ich nächste Woche einen neuen Job, mal gucken.
Ja,
cool. Ja, nee, und das steht jetzt so an. Und dann geht ja die DEL auch weiter, und dann müssen wir halt gucken, wie das dann so läuft bis Weihnachten.
Hm. Schön, bei Eisbären sind ja gut dabei, auch in der DEL. Weiterhin. Sean Beckmann hätte man vielleicht vorher noch, auch bei vielleicht jetzt nicht dominantesten Spielern, aber bei den Spielern, die am positivsten überraschen in dieser Saison, nennen können. Der ja.
Danach wurde ja nicht gefragt.
Nein.
Herr Fetzer, Sie müssen Ihre Fragen anders stellen.
Nein.
Herr Fetzer, da müssen Sie vielleicht.
Ich wollte ausnahmsweise mal hier den Eisbären-Content ein bisschen zurückdrängen. Nachdem wir schon Larkin für mehr als 4 Spiele suspendiert haben, oder für mehr als 4 Ausgaben hier suspendiert haben.
Ja, schön. Man muss ja auch sagen, dass da zu dem Thema ja auch viel gesagt wurde, um das vielleicht dann doch am Ende nochmal aufzugreifen. Und das, ich wüsste persönlich nicht, was man da zu dem Thema noch beitragen kann, was nicht irgendwo schon geschrieben oder gesagt steht. Das war halt. Ja.
Ja.
Betsy, du bist ja jetzt heute, das ist ein. Die Hälfte des besseren zweiten Drittels der Hockey-Partys.
Genau.
War das so? @fetzi6 auf Twitter. Du fährst halbtags Eismaschine mit den Eismeistern, den Telekom Eishockey Podcast. Oder fahrt ihr wirklich Eismaschine oder seid ihr macht ihr das nur hier aus dem Büro und schickt andere auf die Samboni?
Nee, wir fahren schon, klar.
Ihr fahrt schon, ne? Ihr macht auf Wettrennen. Ihr seid so welche.
Wir sitzen immer drauf, ja.
Ja. Cool. Habt ihr auch so einen Platz für Kinder? Vielleicht kann ich ja mal mit.
Wenn du brav bist.
Hinten drauf, aber anschnallen.
Wenn du brav bist.
Cool. Ja, und außerdem, wo kann man dich denn am Wochenende hören? Jetzt ist ja auch bald wieder DEL. Hört man dich da? Sieht man dich da dann auch?
Nächstes DEL-Spiel sonntags 26. November Augsburg-Krefeld.
Das ist ja noch ein bisschen hin.
Kommendes Wochenende keine DL für mich. Donnerstag auf Freitag Canadiens gegen Coyotes. Genau, das ist so das Eishockey jetzt die nächste Woche. Aber Freitag dann vielleicht wieder selber auf dem Eis. Möglicherweise.
Sehr schön.
Möglicherweise. Erster Sven, erster Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rutschen und nicht vergessen, the good old hockey game is the best game you can name and the best game you can name is the good old hockey ding 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 yeah.
Vorcheck, der Sportpodcast.